Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Vierter Pod am vierten Tag dieser Woche und es ist wie angekündigt endlich das Eastern Conference Power Ranking Update. Das zweite insgesamt bei Jeden Tag NBA in dieser Regular Season 2022-23. Allerdings das erste, das ich hosten darf und wo ich den Jerry Engelmann als Gast am Start habe. Hey Jerry.
Hey, wie läuft's?
Ja, es läuft ganz gut. Ich komme langsam wieder rein. Gestern spät noch den Pod zu den Top-Trade-Kandidaten aufgenommen. Auch heute wird ja das Thema Trades hier beim Power-Ranking-Update immer wieder einfließen, denn ab heute ist es realistischer, dass es Trades gibt. Wenn ich jetzt frage, hey, wieso, dann hört gerne in die gestrige Folge rein. Auch das war eine öffentliche, die ersten beiden Folgen diese Woche. Die waren Supporter-Folgen. Am Dienstag ist unser Pod erschienen zu den statistischen Trends dieser Saison und am Montag sehr früh ist die Review zu den gerade sehr heißen Pelicans, die zwei Spiele gegen meine Phoenix Suns gespielt hatten, erschienen. Ich habe beide Spiele analysiert und letzteres mit dem Luca zusammen via Playback am Sonntagabend live kommentiert gehabt. Und jetzt hier im vierten Pod schauen wir uns die Eastern Conference mal genauer an. Wir ranken alle Teams durch von 15 bis 1. Wie immer bei den jeden Tag NBA Power Ranking Updates soll das nicht abbilden, welche Teams jetzt gerade besonders viel gewonnen haben oder vielversprechend aussehen für die nächsten Tage oder die nächste Woche oder den Zeitraum bis zum nächsten Power Ranking Update oder irgendwie sowas, sondern wir wollen immer prognostizieren, wo wir diese Teams ganz am Ende der Regular Season sehen, wenn das 82. Spiel gespielt ist und es dann in die Postseason geht oder eben halt auch nicht ins Play-In oder direkt in die Playoffs oder straight in die Lottery. Und wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier ein Update mache in dieser Regular Season. Das heißt, ich gleiche das mit meinen Preseason Power Rankings ab. Da hatte ich mit dem Luca zusammen eins zum Osten und zum Westen aufgenommen am Tag vor dem Start der Regular Season. Und ja, wir haben jetzt hier so Tag Teams gebildet, wenn man so will. Und das erste Eastern Conference Power Ranking Update, das hatte eben Luca gehostet mit dem Tobi Bühner als Gast. Weiß nicht mehr, ob das ein öffentlicher oder ein Supporter-Pod war. Letztes Mal war eine Conference öffentlich, eine exklusiv für die Supporter. Dieses Mal, weil wir auch eine Woche Abstand dazwischen haben, weil ich auch letzte Woche krank war und die Woche davor im Ausland, habe ich gedacht, komm, wir machen beide öffentlich für jeden hörbar. Und mit dem Jerry habe ich letztes Mal, das war vor ungefähr einem Monat, den Westen komplett neu durchgerankt mit den Erkenntnissen des ersten Monats Regular Season Basketball. Mittlerweile haben wir schon ziemlich genau 2 Monate Regular Season Basketball, deswegen wird es auch höchste Zeit. Jerry, wie ging es dir damit, zum ersten Mal den Osten komplett durchzuranken und allgemein vielleicht auch nochmal für die Hörer, denn wie gesagt, der letzte Pod, der war exklusiv für die Supporter von Jeden Tag NBA. Wie geht's dir gerade? Weil ich schaue hier gerade in Berlin aus meinem Fenster aus, wenn ich diesen Pod aufnehme und es ist weiß draußen. Oh, es liegt wow. So ein bisschen Schnee / raureif. Heute Nacht hat es irgendwie -8 Grad oder sowas. Bei dir in Thailand sieht's gerade ganz anders aus, oder?
Ja, 30 Grad, kein Regen. Sonnenschein. ja, so ein bisschen traumhaft. Nebel ist in den Bergen, glaube ich. Vielleicht okay. Ist es auch Smog. Kann ich leider nicht so gut unterscheiden aus der Ferne. aber es ist verhältnismäßig angenehm. Wobei so ein bisschen Schnee wünsche ich mir in Deutschland, oder würde ich mir für mich auch ein bisschen abzuwünschen. Ich bin kein Fan von diesen grauen Himmeln, aber wenn es geschneit hat und dann die Sonne scheint und irgendwie so ein bisschen kalt ist, finde ich sehr ziemlich angenehm eigentlich.
Ja, wenn ich mir ein Winterwetter aussuchen darf, dann ist es auch das. Weiß und blauer Himmel, klare Luft, aber das hat man gefühlt zu 95% der Zeit halt nicht. Zumindest nicht in Berlin. Und deswegen bin ich überhaupt gar kein Fan vom Winter und ehrlich gesagt auch nicht vom Herbst und vom Frühling auch nur, wenn die Sonne scheint und es mindestens 15 Grad hat. Deswegen beneide ich dich sehr. Und auch ein Grund, wieso ich neulich eine Woche in Marokko war und da war es auch deutlich wärmer und hier friere ich mich schon wieder so ein bisschen den Arsch ab. Aber du kommst im Winter nochmal nach Deutschland, oder? Du bist jetzt nicht den gesamten Winter weg.
Ja, ich muss mal schauen. Ich überlege, ob ich vielleicht nach Nepal gehe im Februar oder März und dementsprechend würde sich das nach hinten dann so ein bisschen rausziehen. Aber ich habe noch nicht durchgeplant.
Sehr schön. Ja, musst du ja auch nicht. Da bist du natürlich in der privilegierten Situation aktuell und nimmst trotzdem weiterhin hier Pots auf bei Jeden Tag NBA, quatschst über die NBA und gibst deinen Senf dazu als ehemaliger Angestellter der Dallas Mavericks und vor vielen Jahren auch mal Phoenix Suns. Natürlich auch mal sehr, sehr interessant. Gerade wie du das jetzt hier auch einschätzt bei den einzelnen Teams. Was ziehst du daraus aus den ersten 2 Monaten? Und wie gesagt, heute noch mit immer dem kleinen Special Feature sollten diese Teams eventuell über Trades nachdenken. Denn gestern mit dem Sven, da konnten wir natürlich nicht über alle 30 Teams nachdenken oder auch nicht über alle 15 Teams hier in der Eastern Conference. Aber bei den meisten Teams, da macht es durchaus Sinn. Und viele der Kandidaten, die wir gestern besprochen haben, ich habe dir die Liste auch geschickt, die ja, spielen aktuell noch bei einem Team im Osten. Und bei manchen Teams sind wir dann auch nicht dazugekommen, weil nach 2 Stunden musste ich irgendwann den Cut machen. Ich wollte nicht so super spät ins Bett gehen müssen. Es wurde so schon nach 1 Uhr, bis der Pod gedroppt ist. Wow. Also ja, heute gibt es dann tatsächlich sozusagen 2 Pods, weil der kommt auch noch an diesem Kalendertag am 15. Dezember und der gestrige, da war es dann auch schon bald nach 0 Uhr. Aber so ist es halt manchmal. Und noch ganz kurz der Hinweis, ich habe jetzt 2-3 Mal erwähnt, ja, was Supporter hier an exklusiven Content bekommen haben, allein schon in dieser Woche, aber es ist jede Woche so, ehrlich gesagt, die meisten Pods sind mittlerweile Supporter-Pods. Es gibt nur 1 bis 2 in Hochphasen, vielleicht mal 3 öffentliche Folgen pro Woche. Und wenn ihr nicht genug bekommen könnt von unserem Jeden Tag NBA Content, dann dürft ihr gerne Supporter werden auf steadyhq.com/jeden-tag-nba. Falls ihr das euch nicht selber leisten könnt, dann könnt ihr es euch auch zu Weihnachten wünschen, denn man kann Steady-Mitgliedschaften jetzt auch als Geschenk verschenken. Oder wenn ihr es jemand anderem schenken wollt, anderen Leuten, denen ihr diesen Podcast eh schon die ganze Zeit empfehlt und die haben es aber irgendwie noch nicht geschafft, Supporter zu werden auf SteadyHQ, dann schenkt es ihr noch einfach zu Weihnachten. Ihr könnt gerne auch noch ein Ticket verschenken, könnt euch selber eins gönnen und dann vielleicht jemanden, den ihr mitnehmen wollt, eins schenken für das erste Jeden Tag NBA Live Podcast Event. Da werden wir also ungefähr 2 Stunden live auf der Bühne zu sehen sein in nicht allzu großem Kreise, aber es gibt noch Tickets. Ich werde den Link nochmal hier in die Beschreibung dieses Podcasts packen, kann man auch bei Eventim einfach Jeden Tag NBA eingeben. Und da werdet ihr viele bekannte Stimmen live auf der Bühne hören und auch die Gesichter dazu sehen. Natürlich meine, die vom Torben, der Nico wird am Start sein, David, Arne, Hassan, noch viele andere, die hier öfter mal im Pod am Start sind oder im Supporter-Discord, die ihr vielleicht aus der deutschen NBA-Twitter-Bubble kennt, weiß ich, dass sie kommen werden. Das wird ein richtig schönes Event, ein richtig schöner Abend am 2. März 2023 und es gibt noch Tickets, die kosten so knapp 30 Euro. Da arbeiten wir auch nur kostendeckend, da verdiene ich mir keine goldene Nase mit, keine Sorge. Deswegen würde mich freuen, wenn auch der eine oder andere am Start wäre oder verschenkt es doch einfach zu Weihnachten, falls ihr noch was braucht oder wünscht es euch von irgendjemandem. Falls euch die Oma vorgestern noch gefragt hat, Junge, was wünschst du dir zu Weihnachten? Dann sag, ich wünsche mir Jeden Tag NBA Live Podcast. Hier ist der Link, Oma. So, kommen wir zum Eastern Conference Power Ranking Update. 15.12.2022. Wir fangen wie immer ganz unten in der Conference an. Ich habe da ein anderes Team als noch vor Saisonstart. Jerry, welches Team hast du? Stand heute auf dem letzten Platz im Osten.
Du hast ein anderes Team, das heißt, du hast da ein anderes Thema als auch ich, weil ich glaube, ich habe mich nicht dazu bewegen lassen, die da wegzubewegen.
Okay.
Das waren jetzt alles ein paar Annahmen, aber ich habe Detroit auf 15.
Ja, ich auch und ich hatte da vor Saisonstart nicht Detroit.
Echt? Nicht Detroit? Das wundert mich jetzt.
Ja.
Vegas hatte die relativ sicher auf dem letzten.
Nee, ich war bei Detroit so verhältnismäßig positiv.
Okay.
Ich hatte Indiana auf 15.
Okay, krass.
Ja, die habe ich natürlich mittlerweile.
Ja gut, nee, du hattest recht. Indiana hatte tatsächlich von Vegas auch weniger Siege vorausgesagt bekommen. Indiana war bei 24,5 und Detroit bei 28,5. Und ich schaue gerade noch, Charlotte war bei 36 sogar. Allerdings war das vor irgendwelchen Verletzungen, glaube ich. Ja, okay, tatsächlich. Also dann.
Ich hatte Detroit auf 13 gehabt, aber habe es jetzt auch auf 15.
Ja, okay, gut. Ich glaube, also man kann da, also ich habe da eine Ebene im Grunde genommen für 14 und 15. Ich finde, man kann da so ein bisschen diskutieren mit dem, ob man die vielleicht auf 14 hätte verschieben können, aber allerhöchstens auf 14. Ich glaube, da ist dann schon vorbei.
Ja,
sie haben die zweitschlechteste Punktedifferenz im Osten, aber auch nur um H, also wegen 0,1 Punkt pro Spiel besser als das andere schlechte Team. Sie haben jetzt auch gerade genau gegen dieses, ich nenne es einfach mal, gegen die Charlotte Hornets gerade gestern gewonnen.
Habe ich auch auf 14, ja.
Ja. Okay. Ansonsten sah es da auch tendenziell eher mau aus. Kate hat sich ja auch für den Rest der Saison verletzt, muss irgendwie am Schienbein operiert werden. Ich habe da versucht, ein paar bessere Infos, genauere Infos einzuholen.
Stressfraktur,
das habe ich irgendwann mal gehört, aber Medienmeldungen, die dann die Surgery angekündigt haben, wurde es irgendwie nicht mehr erwähnt.
Okay.
Aber ja, macht natürlich dann Sinn. Ich habe das auch irgendwie im Hinterkopf gehabt. Macht mir generell eher Sorgen. Also ich, von was die Verletzungen angeht, bin ich meistens, also Knie ist für mich mit am schlimmsten. Eventuell auch irgendwelche Fußbrüche, wenn es um ganz große Leute geht, machen mir immer sehr Angst. Aber Stressfrakturen machen mir auch Angst, weil das ist eigentlich so ein Zeichen, dass der Körper mit dem Gesamtload irgendwie nicht fertig wird. Also ich meine, das hat jetzt nichts zu heißen, kann auch trotzdem natürlich eine erfolgreiche Karriere werden, aber es ist kein besonders super toller Start. Er hat auch dieses Jahr, es ist erst seine zweite NBA-Saison, aber er hat auch nur 49% True Shooting geworfen. Das ist jetzt auch nicht der absolute Hammer, was man sich vielleicht wünschen würde von einem Number One Pick. Ich glaube, die Lichtblicke sind so ein bisschen, dass Killian Hayes seitdem in der Starting Five spielt und bevor er in der Starting Five war, als er noch von der Bank kam, sah er irgendwie so aus, als würde er in 2 Jahren in China spielen. Und jetzt hat er immer mal wieder so ein Spiel, wo er relativ gut aussieht. Also heute Nacht war er wieder ziemlich stark, das haben sie auch gewonnen. Davor hat er allerdings wieder so zwei Spiele in Folge so Eier gelegt, wo er 2 von 8 geworfen hat. Also es ist auf jeden Fall ziemlich gemischt, aber es ist zumindest mal immer mal wieder ein gutes Spiel dabei. Davor war es halt wirklich einfach nur reine Katastrophe. Und ansonsten, also Ivy sieht jetzt für einen Rookie okay aus, aber True Shooting ist jetzt auch nicht besonders toll für jemand, der hauptsächlich eigentlich scoren soll. Man ist nicht gut im Rebounding, man ist nicht gut in der Defense. Und die Metriken sagen, der einzige positive Spieler ist Bogdanović. Und so sieht es eigentlich auch aus, wenn ich die anschaue. Die hatten da, glaube ich, ein Spiel gegen die Mavericks, war das, glaube ich, wo Bogdanović ganz gut aussah.
Lakers auch, aber das haben sie verloren.
Lakers, ja. Also ich denke, er sieht generell wahrscheinlich einfach ganz gut aus. Er trifft halt die Dreier mit 43%, was natürlich sehr geil ist. Und es wäre auch so mein großer Trade-Kandidat. Ich würde sagen, im Moment, also was positiv ist noch für die beiden, für Charlotte und für Detroit, dass man schlechter in der Tabelle steht als die unteren Teams der Western Conference. Ich glaube, das muss man positiv sehen, weil es eigentlich ja nur darum geht, einen guten Draftpick zu bekommen, würde ich jetzt mal behaupten, bei beiden. Insofern würde ich sagen, kann man einfach so lassen. Muss man sich nicht groß irgendwie kümmern. Also auf gar keinen Fall verbessern und wenn halt dann eher verschlechtern. Und dann wäre halt, glaube ich, Bogdanović der Einzige, der irgendwelchen anderen Teams tatsächlich was bringen würde. Und ist die Frage, ob man da vielleicht einen Late First Rounder für bekommt. Ja, was denkst du?
Ja, also du hast jetzt schon sehr viele der wichtigsten Punkte eigentlich angeschnitten. Ich vervollständige auch mal noch kurz die Basic Stats und Standings der Pistons. Also sie stehen im Osten gerade auf Platz 14 nach letzter Nacht, wo sie nach Overtime die Charlotte Hornets besiegen konnten, die jetzt auf dem letzten Platz im Osten angekommen sind. Die Pistons haben 8 Siege, die Hornets 7, zu denen kommen wir dann gleich. Die Pistons haben 22 Niederlagen, also 8 Siege aus 30 Spielen jetzt. Seit dem letzten Power Ranking Update haben sie 5-mal gewonnen und 14-mal verloren. Platz 22 in der Offense und Platz 29 in der Defense. Wie du gerade schon gesagt hast, das gibt ein sehr schlechtes Netrating. Laut Clean the Glass haben sie auch das zweitschlechteste im Osten. Allerdings mit ein bisschen mehr Abstand vor den Charlotte Hornets, -6,7 gegenüber -7,3. Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, woher die Diskrepanz kommt. Bei Clean the Glass fehlt zum einen die Garbage Time, da bist du kein so großer Fan von. Auf der anderen Seite fehlen die Heaves, also die Würfe zum Ende der Viertel, die eine sehr niedrige Trefferquote haben.
Ich glaube, Net Rating ist auch wieder auf Pace normiert, während ich schaue hier gerade einfach nur
einfach Point
die Punktedifferenz. Ja.
Okay. Ja, genau, das ist das Net Rating, das ist Pace normiert auf 100 Possessions. Dann haben sie ligaweit das drittschlechteste Net-Rating. Also sie sind einfach auf ganzer Linie ein mieses Team. Gibt es keinen Weg drumherum, wenn man dieses Net-Rating hochrechnet. Laut Clean the Glass kommt noch 25 Siege zum Ende der Saison. Damit wären sie auch unter ihrer Line. Und ja, jetzt ist vor ein paar Tagen ist es ja erst offiziell geworden, dass Kate Cunningham out for a season ist. Davor war das irgendwie schon so inoffiziell klar eigentlich. Typ hat eine Stressfraktur im Schienbein. Damit kommt man normalerweise nicht mehr in derselben Saison zurück. Aber die OP und die dazugehörige Ausfallzeit, die wurde eben erst jetzt vor ein paar paar Tagen offiziell verkündet. Und damit ist seine Saison halt schon wieder vorbei. Und das ist super schade. Ehemaliger First Pick, letzte Saison schon verletzt in die Saison gekommen. Hat er sehr lange gebraucht, um warm zu werden. Die letzten Saisonwochen sah dann ziemlich gut aus. Hat sich dann auch noch so in den erweiterten Kandidatenkreis für den Rookie of the Year gespielt. Ich musste da dann ein bisschen diskutieren, warum ich ihn nicht in meinen Top 3 hatte. Aber dabei bleibe ich. Denn insgesamt hat er halt schon noch sehr, sehr große Löcher in seinem Game. Und jetzt hat er nur 12 Spiele gemacht. Also die Sample Size ist sehr klein. Er wird 70 Spiele verpasst haben jetzt in seiner zweiten Saison im Endeffekt. Und wie du vorhin auch schon angedeutet hast, er sah jetzt nicht wirklich viel besser aus, mal abgesehen von seinem Midrange-Game. Da hat er ganz solide abgeschlossen gehabt, aber Offensiv-Rating von 100 schon wieder bei riesiger Rolle. Die Pistons sind ohne ihn auf dem Feld auch gar nicht schlechter. Also man kann jetzt auch nicht sagen, oh ja, jetzt ist Kate out for season, deswegen ist die Saison der Pistons im Eimer. Das ist halt de facto nicht so. Also das hat jetzt bisher zumindest keinen Unterschied gemacht, ob Kate Cunningham mit auf dem Feld war oder nicht, außer dass halt andere Spieler jetzt größere Rollen haben. Also Bogdanović ist jetzt halt ganz klar die erste Scoring-Option. Jaden Ivys Playmaking-Rolle ist größer, der neben ihm im Backcourt gestartet war, und Killian Hayes ist jetzt Starter, was ihm aus meiner Sicht sehr, sehr gut tut, weil er seither zum einen mit etwas besseren Spielern aufläuft, weil die Backup-Lineup der Pistons war halt auch eine Katastrophe und damit halt auch Killian Hayes, der kam damit anscheinend überhaupt nicht zurecht. Und neben den Startern, neben Bogdanović und Co., kommt er erstens ein bisschen besser klar und zweitens, habe ich schon mal ein paar Partie angesprochen, spielt er aus meiner Sicht halt auch mit einem anderen Selbstverständnis, halt jetzt halt eher so der primäre Playmaker dieses Teams ist. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer eher seine besseren Spiele erwischt, aber da sah ich gut aus. Und das tut mir als ehemaligen Killian Hayes Fanboy ganz gut, wenn der dann da einen Pull-Up-Jumper nach dem anderen reinknallt, wie er es auch letzte Nacht wieder gegen die Charlotte Hornets gemacht hat. Ja, jetzt ist halt die Frage, das hast du ja gerade auch schon angeschnitten, kommen jetzt Trades der Vets? Und wenn ja, was bekommt man dafür?
Es gibt ja nur einen Vet. Eigentlich,
ja,
oder?
Nerlens Noel ist auch in Gerüchten vertreten und ja, auf den können sie halt wirklich verzichten. Sie haben halt mit Stewart und Duren zwei junge Bigs, also was soll Nerlens Noel da noch? Ja. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein bisschen irrelevant, was kriegt man für den, vielleicht noch irgendwie einen Second Rounder oder so?
Ja, ich glaube, den will keiner so richtig haben.
Ja, vielleicht wenn es irgendwo eine Verletzung gibt oder so Miami zum Beispiel, da ist halt mit J7 ein Backup-Big, da kommen wir nachher noch zu, bis März ausgefallen.
Okay, bei Miami gibt es eine interessante Stat, die glaube ich dann auch wieder ein bisschen Upturner anzeigt für Noel. Also die sind so schlecht, die sind 28. in der Offense und Noel ist in der Offense leider auch keine große, also tendenziell eher schlecht.
Ja, ist mega schlecht in der Offense. Ja. Das kann man ruhig so sagen. Ja, okay, guter Punkt. Aber es war jetzt nur so exemplarisch. Ich glaube schon, dass es irgendein Team gibt, die wahrscheinlich lieber ihn nehmen, bevor sie jetzt irgendeinen von der Straße sein sozusagen. Ja, und bei Bogdanović ist halt so die Frage, was bieten da jetzt andere Teams? Die Pistons selber mussten ja keinen First-Rounder zahlen, interessanterweise, sondern nur Olynyk und ein bisschen Cash und Sam Lee, der dann entlassen wurde. Und wenn sie ihn jetzt nach seiner Extension auch dann weiter verschiffen können, quasi gewinnbringend für einen First, dann wäre das an sich ja schon ein gutes Geschäft. Auf der anderen Seite hat Troy Weaver da jetzt offiziell zumindest gerade kein Interesse dran, weil sie halt mit Bogdanović jetzt auch langfristig planen. Der scheint da wohl auch angesehen zu sein im Team und ist da jetzt der Topscorer und trifft seine Dreier und ist ein Mentor und was weiß ich, kann sich da ein bisschen austoben und dann. Also bei den Pistons, da habe ich ja dieses auch schon nicht so ganz verstanden, was die mit diesen ganzen Vets wollen. Und offensichtlich wollten sie halt schon irgendwie Richtung Play-In gehen oder den nächsten Schritt machen oder so. Und das haben sie ja dann jetzt wohl auf nächste Saison verschoben. Da brauchen sie ja dann Bogdanović theoretisch wieder für. Und dann behalten sie ihn vielleicht auch, es sei denn, sie bekommen jetzt ein unfassbar tolles Angebot. Also ich würde ihn natürlich traden, aber bei den Pistons bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob sie das machen.
Ja, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, die in einem Vakuum ein relativ intelligentes Management würde ihn, glaube ich, hergeben. Aber wir reden ja über das Management, was ihn auch geholt hat, weil sie irgendwie dachten, sie könnten das Play-In schaffen. Also da sind ja schon die Gegebenheiten etwas verschoben. Exakt. Ich glaube, was man positiv in Anführungsstrichen noch über Detroit sagen kann auch und warum sie vielleicht nicht unbedingt einen Trade machen können, ist, dass selbst wenn sie das Team so lassen, selbst wenn Bogdanović da spielen bleibt, sind sie relativ easy, glaube ich, eins der schlechtesten vier Teams. Und das kann man nochmal ansprechen, die vier schlechtesten Teams haben alle die gleichen Lottery Odds für den Number One Pick. Insofern
die drei schlechtesten tatsächlich.
Sicher?
Ja.
Das wären die vier.
Also es ist relativ nah beieinander. Ah, okay. Die Flop 3, sozusagen die Top 3 Lottery Odds, die drei schlechtesten Records haben alle 14% Chancen auf den First Pick und 52,1% Chancen in der Top 4 zu picken. Und das Team mit dem viertschlechtesten Record hat nur 12,5, also 1,5% schlechter, ein paar Lottery Bälle weniger und 48,1% auf die Top 4. Okay. Der einzige Vorteil, wenn man tatsächlich die schlechteste Bilanz hat, den schlechtesten Rekord hat, ist, dass man nicht tiefer als den 5-Pick fallen kann.
Ja. Ich sehe es, ja. Okay, ja gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Team, wo wir jetzt gleich zu kommen, dass die auch besser finishen werden als Detroit. Und Houston, glaube ich, versucht auch Spiele zu gewinnen. Also ich glaube, die werden wahrscheinlich beide am Ende über Detroit stehen. Insofern müsste Detroit eigentlich relativ sicher unter den schlechtesten 3 oder 2 sogar landen, denke ich.
Ja, ich weiß nicht, was Houston versucht, aber sie gewinnen halt gerade irgendwie und auch gegen gute Teams. Es passiert auf jeden Fall. Deswegen haben sie jetzt gerade auch einen Sieg mehr als Detroit. Detroit hat nicht nur den zweitschlechtesten Rekord im Osten, sondern tatsächlich den zweitschlechtesten der Liga. Nur Charlotte hat noch weniger Siege. Da kommen wir jetzt, wie du gerade auch schon gesagt hast, gleich zu. Und ja, ich glaube auch im Endeffekt ist es nicht so relevant, wen sie da jetzt noch traden. Auch mit Bogdanović auf dem Feld haben sie ein Net-Rating von minus 10. Also die werden auch mit dem auf dem Feld weggeknallt. Also tatsächlich gibt es so 2 Spieler, die überhaupt relevant Minuten gesehen haben, mit denen man den Gegner leicht ausgescored hat, wenn die auf dem Feld waren. Der eine ist Kevin Knox, der keine katastrophale Saison spielt. Ich habe mir den Vergleich angeschaut, nachdem ich nochmal gesehen habe, dass Cam Reddish ja quasi gegen ihn getradet wurde, also gegen Knox und einen First. Und dann habe ich gedacht, so, ja, wäre ja witzig, wenn Knox jetzt gar nicht schlechter ist als Reddish. Und tatsächlich war es so, die sind sehr nah beieinander statistisch gerade. Und tatsächlich läuft es, wenn er auf dem Feld ist, ganz gut für die Pistons. Hat auch gestern so ein bisschen in der Crunchtime gespielt. Und Alec Burks ist der andere, der war erst lang verletzt. Und ja, wenn er spielt, dann sind die Pistons auch deutlich besser, als wenn er nicht spielt. Das wäre der andere Wert, den sie vielleicht noch traden können. Ich kann mir vorstellen, dass Teams da Interesse haben. Aber vielleicht sind die Pistons da halt auf demselben Pfad wie bei Bogdanović und denken, den wollen wir aber nächste Saison noch behalten. Und es gibt ja eine Team-Option oder sein Vertrag ist nicht garantiert für die folgende Saison. Dann können die im Sommer überlegen, ob sie die wieder mit Capspace haben wollen. Der verdient so gut 10 Millionen oder ob sie ihn halt nochmal relativ günstig für ein Jahr behalten wollen. Und ich glaube, für den bekommt man eher kein First. Und dann
ich wollte auch sagen, also Bogdanović, sein Shot-Profile ist auch moderner und vor allem trifft er die Dreier auch. Und da würde ich schon denken, dass man einen Late-First für Bogdanović bekommt. Aber für Burks kriegst du eigentlich höchstens irgendeinen mittelmäßigen Second-Rounder, würde ich jetzt mal schätzen.
Ja, der trifft auch 40% seiner Dreier.
Ah, okay.
Ja, über die Karriere 38%, die letzten Jahre immer über 40, macht jetzt gerade 14 Punkte pro Spiel, über die Karriere so 11. Also ist halt so ein Backup-Combo-Guard, Age 31 Season, also absoluter Win-Now-Player eigentlich. Aber wie gesagt, wir wissen nicht so genau, was da der Plan ist in Detroit. Fakt ist, sie sind schlecht und deswegen haben sie beide auf 15 und wie gesagt, es ist schade, dass die Kate jetzt bis irgendwann nächste Regular Season nicht mehr sehen werden. Und auch da, was du vorhin gesagt hast zur Stressfraktur, ich bin kein Arzt, aber bei so akuten Verletzungen, also was ich, Paul George, der damals für Team USA in der Bande gelandet ist und sich das Bein gebrochen hat, schaut euch den Clip auf keinen Fall an. das war ekelhaft, aber man hat halt klar gesehen, wieso dieses Bein gebrochen ist und wenn das halt einfach so bricht durch die Belastung, was halt bei einer Stressfraktur wohl der Fall ist, dann muss man sich da, glaube ich, schon ein bisschen mehr Sorgen machen. Und im Endeffekt ist halt beides kacke, weil er verliert jetzt halt auch die ganze restliche Saison einfach Entwicklungszeit. Das würde er nie wieder aufholen können. Also es ist einfach sehr schade. Gut, Platz 14, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Wir haben da beide Charlotte. Ich hatte die vor Saisonstart auf 12, also ein Spot vor den Pistons. Also ich hatte die da schon ordentlich runtergeschoben. Da war schon bekannt, dass LaMelo Ball einige Spiele verpassen würde. Im Endeffekt waren es die ersten 13 Spiele der Saison, die er gefehlt hat. Und sie stehen jetzt auf Platz 15 im Osten, auf Platz 30 in der gesamten Liga, was den Rekord angeht. 7-21 nach letzter Nacht, wie gesagt, nach Overtime gegen die Pistons verloren. Seit dem letzten Power Ranking Update haben sie 4-mal gewonnen, 13-mal verloren. Sie haben die schlechteste Offense der Liga und die 4. schlechteste Defense der Liga. Auch das schlechteste Net Rating mit minus 7,3 im Osten und das 2. schlechteste der gesamten Liga laut Cleaning the Glass. Wenn man das hochrechnet, dieses Net Rating, kommt man auf 24 Siege. Und das große Problem, das ich hier halt sehe und was auf der anderen Seite halt auch diese minimale Upside ist, die sie halt noch haben gegenüber den Pistons, weswegen ich sie nur auf 14 habe und nicht auf 15, ist, dass halt LaMelo so viele Spiele bisher verpasst hat. Wie gesagt, zuerst 13, dann kam er zurück, hat 3 gemacht und dann wieder 11 verpasst und kam jetzt letzte Nacht wieder zurück zu dieser Overtime-Niederlage gegen die Pistons. Wie siehst du die Charlotte Hornets jetzt?
Ja, ich sehe es ziemlich ähnlich wie du. Also ich habe sie nur deswegen über Detroit, weil LaMelo jetzt seit einem Spiel wieder da ist und auch relativ gut aussah in dem Detroit-Spiel. Mhm. Die hatten da ja unglaublich Pech. Ich glaube, die zweite Verletzung, die in der Saison stattgefunden hat, war, glaube ich, in der letzten Minute von dem Spiel, was da stattgefunden hat. Also das war relativ unnötig. Ich habe sie
ab und zu angeschaut, aber wäre natürlich nicht wirklich schlau, beziehungsweise es ist auch einfach kein hübscher Basketball.
Nee.
Was ich nicht verstehe, ist, dass da, glaube ich, das Management auch noch denkt, dass sie vielleicht ins Play-in kommen könnten. Also der Abstand ist jetzt auch nicht riesengroß. Also Toronto ist 10. mit 13-15. Also da müsste man halt mal 6 Spiele in Folge gewinnen vielleicht. Wobei man hat jetzt gerade 6 Spiele in Folge verloren, keine Ahnung. Aber was so ein bisschen darauf hindeutet, dass nicht versucht wird zu tanken, ist, dass Miles Plumlee immer noch startet.
Mason. Miles war bei den Suns.
Ja, okay, gut, sorry. Miles Plumlee. Einer der Plumlees.
Ja.
Startet und Mark Williams, der versauert irgendwie so ein bisschen in der G-League. Also die hatten ja jetzt gerade Mark Williams im 2022er Draft, ich glaube so um die 15 gedraftet.
Genau.
Und jemand dann einfach in der G-League zu lassen und einfach gar keine Minuten zu geben, das würde man verstehen von den Warriors mit Wiseman zum Beispiel. Da macht es irgendwie Sinn, weil man muss halt, man will jetzt gewinnen und man muss jetzt gewinnen. Die Stars sind irgendwie alle alt. Man hat keinen Bock auf sich durch das Play-in durchkämpfen zu müssen oder vielleicht dann irgendwie noch ohne Heimvorteil durch die Playoffs kämpfen zu müssen oder wie auch immer. Mhm. Aber was haben die Charlotte Hornets davon, dass Mark Williams keine Entwicklungszeit bekommt? Den Aspekt verstehe ich nicht wirklich. Insgesamt läuft relativ viel halt falsch. Also wenn man sich anschaut, wen die so gedraftet haben in den letzten Jahren.
Ja.
LaMelo war halt ganz cool, aber James Bouknight sieht relativ katastrophal aus, so als Pure Scorer, der auch seine Würfe nicht besonders gut trifft und halt sonst nichts
anderes
macht. Ja, also die haben auch so viele andere Spieler.
Kai Jones.
Also viele andere Spiele, die ich nicht leiden kann, so Rozier. Jones ist vielleicht sogar noch okay, aber ja, das ist auch jetzt keine Draft-Pick, wo man sich voll auf die Schulter klopfen kann. Bei Thor weiß ich auch noch nicht. Ich denke mal auch noch nicht.
Der ist wenigstens noch jung.
Ja, aber also ein bisschen mehr hätten die schon zeigen können,
ja.
die 3-4. Und was Trades angeht, also ähnlich wie bei Detroit, eigentlich wäre ich verhältnismäßig in Anführungsstrichen happy damit, dass ich halt ziemlich schlecht bin und dementsprechend wahrscheinlich einen guten Pick bekomme und würde da eigentlich gar nicht viel dran ändern wollen, wenn überhaupt dann, dass ich irgendwelche Spieler wegtrade, die mir vielleicht im Moment helfen, in Anführungsstrichen Spiele zu gewinnen, was ich ja eigentlich gar nicht will. Und ich glaube, LaMelo würde ich behalten, weil der ist wahrscheinlich einfach zu gut. Das ist so mein Franchise Cornerstone.
Genau.
Wen ich mir vorstellen könnte, dass man den wegtradet, wäre vielleicht Kelly Oubre.
Ja.
Unverständlicherweise ist er in Real Plus Minus einer der Top 20 Spieler. Also muss ich ganz kurz dazu sagen, Real Plus Minus wurde mal von mir entwickelt und ist jetzt allerdings mittlerweile in den Händen von dem Stats and Information Department bei ESPN und die bauen da teilweise zumindest Mist. Der Rest von den Player Rankings sieht eigentlich ganz okay aus, aber aus irgendeinem Grund ist Kelly Oubre da auf Platz 15 oder so.
Das verbitte ich mir in diesem Podcast, ja. Ich bin Fan vom Tsunami Papi, ja. Ich habe ein Phoenix Suns Jersey von Kelly Oubre Jr.,
okay,
das ich mit Stolz trage und das wundert mich überhaupt nicht, dass der in Top 20 ist. Fände ich auch okay als Trade-Wert gegen Jack Crowder, habe ich in der gestrigen Folge zum Sven gesagt. Also würde Straight-Up sogar funktionieren, aber die Suns sind ja Luxury-Tax und Oubre verdient fast 3 Millionen mehr. Aber irgendwie so fände ich ganz okay. Einfach als athletischer Wing, der dieses Jahr irgendwie auch über 20 Punkte pro Spiel macht, hat mich selbst verwundert, als ich es realisiert habe. Ehrlich gesagt, 20,8 im Schnitt, obwohl er sein Dreier mal wieder nicht trifft mit unter 32%. Aber ja, sie haben halt auch die schlechteste Offense der Liga. Topscorer ist Terry Rozier mit über 22 Punkten pro Spiel. Also, als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, die Charlotte Hornets sind gerade eigentlich, was zumindest Siege angeht, im Worst Case. Also hier mit diesem langen Ausfall von LaMelo, mit seiner Knöchelverletzung und Hayward, sollte keinen wundern, aber bricht sich die Schulter und ist jetzt out indefinitely, was auch immer das bedeuten soll. Dann haben wir hier diese kleine Feel-Good-Story mit Dennis Smith Jr., den hatte David bei unserem Awards-Podcast, das war eine Supporter-Folge, beide Parts, beim Comeback Player of the Year als Kandidat mit drin, der ist auch out indefinitely. Also das läuft irgendwie alles total schief. Dann haben sie noch einfach nicht das Spielermaterial, um offensiv irgendwie zu funktionieren unter ihrem neuen alten Headcoach Steve Clifford. Sie sind Erster in Location Effective Field Goal Percentage. Also sie nehmen gute Würfe in Anführungsstrichen, aber sind Letzter in Effective Field Goal Percentage.
Wow.
Also sie treffen die einfach ums Verrecken nicht. Letzte Saison haben die ja auch sehr von ihren guten Dreierquoten gelebt. Diese Saison trifft eigentlich niemand seine Dreier gut, außer Gordon Hayward, der es verletzt. Sonst trifft niemand, der auch spielt, seine Dreier, sehe ich hier gerade so. Also Es ist echt krass. Terusier 33%, Oubre Jr. wie gesagt unter 32%, LaMelo jetzt in seinen paar Spielen 31%, PJ Washington 33%, Dennis Smith Jr. 33%, Jay McDaniels 34%. Also niemand trifft seine Dreier da.
McDaniels ist bei mir eingetragen als bei 35,7. Ich weiß nicht, ob der letzte Nacht.
Hat er vielleicht zwei getroffen oder so?
Ah, bin dran.
Ja, BK Ref hat die Stats noch nicht aktualisiert, okay, hier um 13 Uhr deutscher Zeit. Die brauchen immer so ein bisschen irgendwas bis nachmittags, bis das letzte Spiel dann auch up-to-date ist. Aber ja, letzte Nacht haben sie ja auch nicht gewonnen, von daher reißt das jetzt auch nicht raus. Und ja, was Trades angeht, also ich weiß auch bei den Hornets nicht so genau, was die wollen. Die Offseason fand ich ein bisschen frustrierend. Also angefangen bei der Draft, wo man mit Mark Williams so einen Spieler genommen hat, der mehrere Jahre im College war und wo man gedacht hat, wahrscheinlich so, ja, da kann dann direkt bei uns der Backup-Big werden oder so, anstatt jetzt halt einen jüngeren Big zu nehmen. Wie hat gerade Jalen Duren von den Pistons, die wir gerade besprochen haben. Jalen Duren, witzigerweise, neulich Fun Fact realisiert, ist der erste NBA-Spieler, der erst geboren wurde, als LeBron James schon in der Liga war. Ja, so alt werden wir langsam und so alt ist man LeBron. Und warum nehmen die nicht den 19-Jährigen, ja, der sich dann neben LaMelo entwickeln kann, der eine deutlich höhere Upside hat und modernere Skillset hat als ein Mark Williams?
Ich glaube, beide Teams, Detroit und Charlotte, die laufen so ein bisschen dieser Karotte hinterher, dass sie jedes Jahr aufs Neue denken, diesmal sind wir gut genug, um in die Playoffs zu kommen.
Ja.
Und einfach die Qualität des eigenen Kaders halt kontinuierlich überschätzen. Ich glaube, das haben die beiden ziemlich gemeinsam.
Ja, aber die Pistons können wenigstens besser draften, glaube ich. Zumindest haben die bisher so die Spieler genommen, die ich besser fand, auch Ivy.
Ja, die Pistons draften aber meistens auch höher.
Ja, ja, klar, weil die härter daran scheitern, gut zu sein, als die Hornets, die dann irgendwie noch ins Play kommen und dann da halt ablosen. Ja. Es ist frustrierend irgendwie. Ich fand den Hayward-Vertrag ja von Anfang an nicht gut. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, selbst jetzt, wo sie gerade das schlechteste Team der Liga sind, ob die das jetzt durchziehen und dann halt Oubre wegtraden, der ausläuft, Plumlee wegtraden, der ausläuft, diese Minuten Williams geben und Kai Jones und JT Thor, diesen ganzen jüngeren Frontcourt-Spielern, die sie da haben. PJ Washington, wenn man den nicht unbedingt halten will als Restricted Free Agent, vorzeitige Verlängerung, konnte man sich ja nicht einigen, ob man den vielleicht tradet für nochmal Picks oder so oder andere Prospects. Ja. Oder Gordon Hayward, falls der jetzt nicht super lang ausfällt mit seiner gebrochenen Schulter, kann ich überhaupt nicht einschätzen, es gibt keine Infos dazu, dass man ihn vielleicht tradet. Sven hatte einen Trade mit den Lakers in den Raum geworfen. Einfach Rozier und Hayward mehr oder weniger straight up für Westbrook. Einfach um diesen Rozier-Vertrag loszuwerden und das letzte Jahr von Hayward nächste Saison und dann einfach Westbrook als auslaufenden Vertrag zu haben.
Ich lese mal vor, wie viele Spiele Hayward pro Saison gespielt hat, seitdem er Utah verlassen hat.
Bitte.
1, 72, 52, 44, 49. Und jetzt 11. Also, das sind nicht die besten Zahlen. Ich glaube, deswegen kriegst du für den auch relativ wenig. Und der Vertrag ist, glaube ich, auch verhältnismäßig hoch.
30 Millionen
pro Jahr. Man kann, ich glaube, wenn man was Positives über das Management sagen wollen würde, könnte man, glaube ich, das Argument machen, dass wenn die Bridges-Situation nicht passiert und Hayward sich nicht die Schulter bricht und man halt, und LaMelo auch fit bleibt und man halt irgendwie mit LaMelo, Hayward, Bridges, Oubre, Plumlee oder so aufläuft, dass man damit, aber selbst damit wirst du ja auch bestenfalls Neunter oder so, also keine Ahnung, was die machen, aber.
Ja, ja, also im besten Fall bist du halt wieder da, wo du die letzten beiden Jahre warst, meiner Meinung nach, weil du schon so weit hinten bist und trotzdem traue ich das den Hornets zu, dass die jetzt nicht eben in Rebuild, Retool-Mode gehen. Ich meine, wenn die jetzt nur diese Saison schlecht sind und dann hochpicken, das kann ja schon ausreichen. Dann sollen sie halt nächstes Jahr angreifen, dann halt mit, im besten Fall, wenn man Yama und im schlechtesten Fall irgendeinem anderen Top-10-Pick, mal Minimum. Aber also sie sind halt auch einfach so schlecht gerade. Die haben die schlechteste Offense und zweitschlechteste Defense der Liga. Also du reißt damit ja so oder so nicht mehr viel. Ja, viertschlechteste Defense war es, sorry. Also selbst wenn Ball sich jetzt nicht mehr verletzt und Hayward nicht so lang ausfällt und Dennis Smith Jr. irgendwann zurückkommt, es ist einfach ein schlechtes Team. Es ist nicht so, dass da nur LaMelo gefehlt hat oder sowas. Auch hier, die Hornets haben von den Rotationsspielern eigentlich, ja gut, zählen wir mal alle, die mehr als 159 Minuten gemacht haben, haben sie auch nur drei Spieler, mit denen auf dem Feld man den Gegner überhaupt ausscored. Einer davon ist Dennis Smith Jr., gerade verletzt, und die anderen beiden sind Kai Jones und JT Thor. Das würde ich mal als Rauschen abtun, weil die wahrscheinlich hauptsächlich Garbage Time spielen. Mit dem Team kommt man halt nirgendwo hin. Ich habe auch heute den den Pat Foster, mit dem ich die Preview aufgenommen habe, habe ich gefragt, der ist Hornets-Fan, rollt der Tank schon in Charlotte? Und hat er gemeint, er findet es voll geil, er freut sich total drüber, wie das läuft, weil der auch so, der hatte keinen Bock als Fan, jetzt wieder hier diesen Play-In hinterher zu jagen, ja, ja, sondern lieber einmal nochmal schlecht sein, hochpicken und Coaster für LaMelo holen und dann geht's ab.
Ja, ja. Den Play hinterher zu laufen, da haben wir bei meinem übernächsten Team, ist das auch die große Devise, den Play hinterher laufen.
Beim übernächsten? Was ist denn dein nächstes Team?
Mein nächstes Team ist ein Team, was 4 Spiele in Folge gewonnen hat.
Oh ja.
Die habe ich auf einer Ebene für sich selber. Ich fand, die waren auf jeden Fall, also die würde ich über den Pistons und Hornets ansiedeln, aber trotzdem noch drunter. Das sind die Orlando Magic bei mir.
Ist bei mir genauso, habe ich auf 13, damit um einen Spot hochgeschoben, hatte ich vor der Saison auf 14. Die hätte ich auch in einem eigenen Tier, weil sie sind einerseits halt noch dieses junge Team, weil sie haben zwar ein paar Werts, aber die sind die meiste Zeit verletzt oder auch nicht so besonders gut, in Person von Terrence Ross und Gary Harris. Und auf der anderen Seite sind sie halt irgendwie klar besser als die Hornets und Pistons, auch wenn sie jetzt gerade mal ein bzw. 2 Siege mehr haben. Sie haben halt seit dem letzten Power Ranking Update 7-mal gewonnen, jetzt insgesamt 9-mal bei 20 Niederlagen. Offense Platz 25, Defense Platz 24, also beides nicht berühmt, aber zumindest mal sagt man da nicht ganz so hart. Net Rating minus 4,3, das ist der 5. letzte Platz in der gesamten Liga und der 3. letzte im Osten. Die Magic, die haben riesige Verletzungsprobleme und haben trotzdem gerade 4 Siege in Folge geholt. Die haben tatsächlich die meisten Games lost to injury der gesamten Liga mit riesigem Abstand. Die haben schon 159 Verletzungsausfälle gehabt in dieser noch.
Ja gut, aber also ich glaube, da muss man betrachten, wer da verletzt war.
Ja, Jonathan Isaac ist halt allein schon 30 Spiele.
Ja, okay. Aber wenn man zum Beispiel Markel Fultz da reinrechnet, dann würde ich das eigentlich gar nicht gelten lassen. Also, weil das ist, ich glaube...
Wieso ist doch der Starter von denen?
Ja,
Starting Point Guard, Markel Fultz, bitte.
Ja, ja, ja. Ich weiß. Aber also meiner Meinung nach ist der Kader, mir gefallen die ganzen Bigs und die Wings, also nicht alle, aber natürlich, also Wagner sieht gut aus. Banchero sieht ziemlich gut aus. Da habe ich vorhin nachgeschaut, der hat 12 Freiwürfe pro 100 Possessions.
Also ja, das ist krass.
Orlando als Team wirft auch die meisten Freiwürfe, das fand ich sehr überraschend. Oder die höchste Free-Throw-Rate. Bol Bol sieht meiner Meinung nach gut aus, also ist auf jeden Fall sehr anschaubar, weil es Spaß macht, ihm zuzuschauen. Der hatte da letztens einen Blog, den habe ich auf Twitter gepostet, und dann hat er mit 3 Dribblings Coast-to-Coast gemacht. Bamba sieht okay aus, aber ich finde die komplette Guard-Rotation von denen einfach katastrophal. Also mir gefällt es auch, wenn die so ganz groß spielen.
Ja.
Irgendwie noch Wendell Carter Jr., Bol Bol, Wagner, Banchero und dann halt irgendein Guard. Aber sobald die Guards irgendwie mehr auf dem Feld stehen, da gefällt mir kein einziger von. Fultz, Anthony, Harris, Hampton ist irgendwie schon seit Jahren letzter Platz bei so Real Plus Minus
ähnlich. Ja, es ist auch eine G-League-Folge, richtig?
Oh, okay.
Ja.
Ja, okay, gut. Also ich bin nicht bereit, sie nach oben zu schieben, weil sie eben noch von der Point Differential vom Net Rating noch relativ weit entfernt sind von dem nächsten Team dann.
Mhm.
Aber es sieht eigentlich, meiner Meinung nach, sieht so aus, als geht es in die richtige Richtung. Banchero sieht auch aus, als wäre er der gerechtfertigte Number One Pick, kann man ja schon sehr sicher sagen. Also Jabari sieht ja gar nicht gut aus und Holmgren hat ja kein einziges Spiel gespielt. Ich denke, bei Banchero kann man die Wurfauswahl vielleicht so ein bisschen kritisieren, dass da viel so Midrange Twos dabei sind. Und ja, bei Trade Targets, da habe ich hier eigentlich, finde ich, eventuell einen guten. Also wenn man die Guard-Rotation nicht leiden kann, so wie ich, dann würde sich hier Mike Conley, finde ich, relativ gut anbieten. Wenn die Jazz ihn denn hergeben wollen. Ja, genau. Also einfach nur so, um so ein Vet zu haben, der Offball auch spielen kann, den einfach so ein bisschen zeigen kann, wo es lang geht, auch defensiv, und so ein bisschen erklären kann, emotional auf der positiven Seite steht, so ein bisschen. Und ja, diese ganzen jungen Guards, also auch Fultz, also ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll. Also der Wurf sah ja noch nie richtig gut aus, der hat sich jetzt so ein bisschen gebessert, aber ist er ein Scoring Guard? Ist er ein Pass-First Guard? Irgendwie die Pässe spielt er dann auch nicht.
Also Defense-First.
Defense first, okay. Also die Lobs, die er nicht wirft und die er eigentlich hätte werfen sollen, die gehen auf keine Kuhhaut gefühlt.
Uff.
Und gerade bei Orlando ist es ja eigentlich das, was du haben willst.
Ja.
Also schwierig, aber ich meine, ich glaube, es geht insgesamt in die richtige Richtung. Wenn die jetzt nochmal einen Top-10-Pick bekommen, dann haben sie eine gute Basis, jetzt schon plus X, und dann denke ich, können die so in 1 bis 2 Jahren können die wahrscheinlich ganz gut angreifen im Osten.
Ja, also den Hype, den die Magic fast schon erfahren haben vor Saisonstart, den konnte ich nie nachvollziehen, habe ich ja im Pod auch gesagt. Ah, die Magic können ins Play-In kommen und so. Ah, ich weiß nicht, also dazu ist der Kader halt noch ein bisschen sehr unrund und einfach roh. Ja. Und da ist jetzt schon die Entwicklung von Bol Bol mit drin, die man so aus meiner Sicht auch überhaupt nicht hätte voraussehen können. Also den hatte David auch beim Most Improved Player mit ins Gespräch gebracht. Ist halt so ein bisschen dieser vom Nobody zum Starter-Case, den wir früher öfter beim MIP gesehen haben. In den letzten 10 Jahren war es eigentlich öfter so vom jungen Starter-Level zum Star oder vom super talentierten jungen Spieler dann halt zum All-NBA-Spieler oder sowas. Das wurde oft mit dem MIP dann ausgezeichnet. Aber diesen Case, den gibt es halt auch. Also, dass Bol Bol halt überhaupt nochmal ein produktiver NBA-Spieler wird, das konnte man wahrscheinlich auch eher nicht erwarten. Und jetzt seine Highlights. Ich habe da jetzt schon mitbekommen, dass Bol Bol Wembanyama-Vergleiche zieht, weil er halt auch diese Guard-Wing-Sachen im Prinzip macht und halt 7'2 ist. Also der ist nicht 2,25 Meter wie Wembanyama und er ist natürlich auch 5 Jahre älter oder so. Aber man sieht schon, wieso er im selben Alter wie Wembanyama auch relativ viel Hype bekommen hatte. Also den Namen Bol Bol, den kennt man wahrscheinlich auch schon seit 7 Jahren mittlerweile oder so. Hat er eine Zeit lang so gewirkt, als hätte er nicht so wirklich Bock auf Basketball. Und das ist jetzt aus meiner Sicht ganz anders. Also wenn man den zocken sieht, der hat auf jeden Fall Bock. Hat halt Handles und so ein bisschen Wurf. Also der nimmt nicht so viele Dreier. Das sind 3,5 auf 100 Possessions, aber trifft ja zumindest sehr gut. 43% über die Karriere, jetzt auch über 40%. Also er weiß halt, was er macht mittlerweile und spielt motiviert und holt viele Rebounds und durch seine Länge blockt er automatisch fast ein paar Würfe, kann Closeouts attackieren und ja, in Transition sieht das halt schon sehr krass aus, weil er halt so lang ist und immer noch ziemlich dünn ist. Also wie gesagt, 7'2", das sind so 2,18 Meter und unfassbare Wingspan. Er ist schon ein sehr, sehr interessanter Spieler und mittlerweile halt auch ein produktiver Spieler, ein Plusspieler. Auch die Magic sind ein bisschen besser, wenn er auf dem Feld ist. Und das ist doch schon eine schöne Entwicklung für die Magic. Und ich finde halt auch, dass sie zumindest phasenweise, wenn sie nicht so schrecklich viele Ausfälle haben, und ich finde halt auch, sie haben schon auch Ausfälle, die ihnen wehtun, vor allem Wendell Carter Jr., der auch einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Wir kommen nachher noch zu den Bulls, aber ich glaube, man kann sich mittlerweile die Frage stellen, ob Wendell Carter Jr. mittlerweile nicht schon alleine viel besser ist als Vucevic, für den ja Paket damals kam. Der legt, wenn er fit ist, sind nur 15 Spiele diese Saison bisher, 17 Punkte, 9 Rebounds, über 3 Assists auf und ist ein sehr starker Rim Protector, nimmt einige Dreier, von denen er 35% trifft über 80% seiner Freiwürfe, aber ist jetzt auch schon sehr lang ausgefallen. Also das ist auch ein Grund, wieso die Magic hier so viele Gesamtausfälle haben, was die Verletzungen angeht. Sachs fehlt aktuell noch, der letztes Jahr ja hoher Pick war, was auch schade ist wegen der Entwicklung, weil er halt vielleicht so der erste überdurchschnittliche Guard bei den Magic werden könnte. Also gerade bezüglich der Draft-Position würde man sich das wünschen. Wie fandst du Sachs vor der Draft?
Ich hatte ihn relativ weit oben. Ich habe ihn sehr als dynamischen so Go-To-Guy gesehen, Three-Level-Scorer, aber hat mich dann in der NBA doch relativ schnell enttäuscht. Ich glaube, der hat letzte Saison unter 50% True-Shooting geworfen oder irgendwas in der Richtung. Also dafür, dass ich ihn eigentlich höher geschoben hätte, als da, wo er dann gedraftet wurde. Ich glaube, ich hatte ihn auf 3 oder so in dem Draftboard.
Ja, okay, krass. Enttäuschend. Ja. An 5 wurde gepickt im Endeffekt. Und ja, dieses Jahr ist ein bisschen besser. Ja, aber in den 14 Spielen, die er bisher machen konnte, läuft es auch noch nicht so viel besser. Er hat jetzt gerade knapp die 50% Shooting geknackt. 50,8% laut Basketball Reference, letzte Saison 46%. Also ja, da ist auch noch Luft nach oben. Er trifft mittlerweile immerhin 29% seiner Dreier und über 50% seiner Zweier. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen nochmal. Er bisher eher ein Defense-First-Guard. Und wenn man davon mehrere im Team hat und keine wirklich guten offensiven Guards, dann ist es schwierig. Also Ben Caro schultert da schon eine unglaubliche Last offensiv. Wir haben es auch beim Awards-Pod erwähnt. Er hat eine Freiwurfrate von 55%, was halt als Non-Big, der nicht mit Absicht gehackt wird, weil er sonst die ganze Zeit dankt, eine unfassbare Rate ist. Also ich habe da tatsächlich geschaut, es gab halt so 5 Spieler oder sowas, die auf demselben Niveau oder ein bisschen drüber sind, die man nicht die ganze Zeit absichtlich fault. Und das halt als Rookie sieht man selten. Ja, und totalen Zahlen auch noch kurz rausgehauen. Für die Hörer 22 Punkte im Schnitt, 7 Rebounds, 4 Assists bei zumindest solider Effizienz von 110er Offensivrating. Ja, Franz Wagner hat sich auch gefangen mittlerweile. Der hat ja keinen so tollen Saisonstart. Ja, sonst hätte ich jetzt aktuell auch nichts zu den Magic.
Ja, können übergehen zu Nummer 12. Da habe ich auch schon wieder eine eigene Ebene für sich. Also okay. Ich habe relativ viele eigene Ebenen.
Aha.
Und denk mal, da hast du wahrscheinlich auch das gleiche Team mit 8 Niederlagen in Folge.
Oh ja.
Die Washington Wizards.
Yes.
Ich habe sie über den Magic, weil sie eine bessere Punktedifferenz haben. Aber ja, mit 11-18 und 8 Niederlagen in Folge. 12. Platz.
Ja, ich habe sie auch über ihn, weil sie ein besseres Netrating haben und weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Ambitionen in Washington halt doch auch nochmal andere sind als in Orlando. Also Orlando ist mir nicht traurig, wenn man am Ende dann halt nochmal Top 5 oder Top 10 Pick hat. Vielleicht hat man sogar 2 Top 10 Picks. Wir kommen noch zu den Bulls. Und die Wizards, die wollen das nicht. Die haben Beal den Supermax gegeben, die haben für Porzingis getradet, die haben andere Werts in Kader reingeholt, die wollen es playen, die wollen in die Playoffs, das ist klar und ja, sehr schade, wie es jetzt hier nach dem abermals so lieben Start schon wieder läuft. Letzte Saison war es ja genauso, da haben sie auch 10-3 Start gehabt oder so und sind dann nicht ins Play-In gekommen und dieses Jahr hatten sie wieder einen guten Start und stehen jetzt bei 11-18, das ist Platz 12 im Osten, ich habe sie auch auf Platz 12, genauso wie du, damit sind sie bei mir im Power-Ranking um einen Spot abgerutscht. Im Vergleich zu vor der Saison. Seit dem letzten Power-Ranking-Update von Tobi und Luke haben sie 6-mal gewonnen und 12-mal verloren. Das heißt, sie hatten einen 5-6 Start. Ja, ich glaube, das waren echt nur die ersten 5 Spiele oder so, wo sie besser
dastanden. Also sie haben nicht nur die letzten 8 verloren, sondern sie haben aus den letzten 14 auch nur ein einziges gewonnen.
1-13, ach du Scheiße.
Nee, Moment, aus den letzten 12.
Sorry. Ja, stimmt, ja. Ich wollte gerade sagen, sie haben ja seit dem letzten Power-Ranking-Update 6-12. 1-12 dann, okay.
1-12, ja.
Wow.
Also, schon hart. Und da waren, ja, also man hat gegen Charlotte verloren, man hat gegen die Lakers verloren, gegen Chicago, gegen Indiana. Also nicht die einfachsten, aber auch nicht die schwersten Spiele.
Ja, offensive Effizienz trotzdem noch auf Platz 18 gerade, defensive Effizienz auf Platz 22. Also wir kommen jetzt hier dann doch auf ein anderes Niveau als die ersten 3 Teams, die wir besprochen haben. Netrating deswegen auch nur minus 2,1. Das ist klar negativ, aber halt nicht so krass wie bei diesen Rebuilding und wahrscheinlich dann auch bald Tanking Teams. Das ist Platz 22 ligaweit und Platz 11 im Osten dieses Netrating. Wenn man es hochrechnet, kommt man auf 36 Siege. Und das ist ja so typisches Wizards-Territorium, würde ich behaupten. Und ja, liegt halt auch mal wieder daran, dass Bradley Beal einige Spiele ausgefallen ist, Rui Hachimura und auch eins der Signings des Sommers, DeLon Wright, aktuell auch noch ausfällt. Der hat 4 Spiele gemacht und kommt jetzt dann erst irgendwann wieder zurück. Bei Beal ist es so, dass er eigentlich ein Bounceback ja hat, so von der Effizienz her im Vergleich zum letzten Jahr. Das war für mich einer der ganz großen Faktoren. Da habe ich gedacht vor der Saison, okay, Beal muss wieder besser spielen. Sein Vertrag wird ja nicht wert sein, aber wenigstens so annähernd. Und Porzingis muss fit bleiben. So, Porzingis ist bisher fit und hat auch so eine Art Bounceback hier. Ja. Und Beal hat auch ein Bounceback hier, aber hat halt erst 17 Spiele gemacht, also so gut die Hälfte und verpasst gerade zum zweiten Mal das 5. Spiel in Folge. Ja, wie gefallen dir die Wizards bisher? Wie gefällt dir Porzingis vielleicht als allererstes, den du ja in Dallas auch viel gesehen hast?
Also ja, er gefällt mir ganz gut. Ich bin positiv überrascht überhaupt, dass er so viele Spiele spielt, wobei er gerade jetzt, glaube ich, auch eins verpasst hat, gerade vor kurzer Zeit oder das letzte. Also ich fand Porzingis bei den Mavericks, wenn er gespielt hat, eigentlich auch immer relativ gut. Ich habe halt immer nur Angst gehabt, dass er sich jetzt demnächst wieder am Knie-Meniskus irgendwas macht und dementsprechend dann wieder 3 Monate ausfällt und der Vertrag halt dementsprechend auch viel zu groß ist für jemand, der immer mal wieder 2-3 Monate von der Saison nicht spielt. Ja. In der Defense haben die Wizards ein Problem, was wir auch mit Porzingis hatten, dass man nur die zweitwenigsten Turnovers forciert von den Gegnern. Ich weiß nicht, ob das speziell Porzingis ist. Es hat sich bei uns so angefühlt, dass vor allem mit Porzingis und mit Doncic, dass man da einfach kaum Turnovers eben forciert, weil die keinen wirklichen Druck auf den Ball ausüben. Ich denke auch wieder, also die hatten keine besonders riesig hohen Picks, aber man hat auch nicht besonders toll gedraftet und man hat höchstens mittelmäßig gedraftet, denke ich, über die Jahre. Ja. Also so Avdija sieht okay aus, also sieht, glaube ich, gut aus in der Defense, aber in der Offense eben leider dann nicht so. Kispert sieht okay aus. Und Ja, ein Problem vielleicht, Johnny Davis, den man gerade in diesem Draft genommen hat, hat er überhaupt NBA-Minuten gespielt? Also der scheint katastrophal auszusehen. War ich auch vor dem Draft kein Fan.
Ja, okay. Ja, er hat bisher in 8 Spielen ein bisschen Garbage Time gesehen.
Okay.
Hauptsächlich GD, glaube ich.
Also da läuft es nicht ganz so rund. Der Trade mit Denver, also Will Barton, war ich auch noch nie der größte Fan von. Der hat im Moment 48% True Shooting. Das weiß ich nicht, ob das für die Wizards so toll war. Mm-mm. Ich denke, der Mavs-Trade war wahrscheinlich nicht schlecht. Also ob jetzt Dinwiddie und Bertans gerade diesem Wizards-Team irgendwie mehr helfen würden als Porzingis, wage ich sehr stark zu bezweifeln.
Ja, ja.
Was mir noch aufgefallen ist, dass Beal hat im Moment ein On-Off von plus minus null.
Ja.
Ist nicht so geil. Und wen ich noch nie wirklich leiden konnte, also in Bezug auf den Draft auch, ist Hachimura, fand ich noch nie gut.
Ja, ich auch
und nicht. Hat auch dieses Jahr ein On-Off von minus 9. Also da würde ich mich auch fragen, ob der in 3-4 Jahren überhaupt noch in der NBA spielt. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, der hatte noch nie bis jetzt ein positives On-Off in der Liga und tendenziell ist es irgendwie so eher bei so minus 10.
Ja, stimmt, du hast recht. Ja, ich sehe es gerade auch. Also On-Off ist minus 4 über die Karriere, noch nie positiv gewesen. Und der On-Court-Wert minus 5,6. Also wenn er spielt, kriegen die Wizards eigentlich immer auf den Sack. Und das verwundert mich jetzt auch nicht so, weil er Off-Ball halt weder offensiv noch defensiv irgendwie viel macht, meiner Meinung nach.
Ja.
Und für On-Ball-Offense ist er nicht gut genug, weder als Playmaker noch als Scorer. Ist auch diese Saison wieder schrecklich ineffizient. Und defensiv hat er zwar On-Ball einen ganz soliden Body gegen so kräftigere Wings, aber ja, ist kein guter Help-Defender, kein defensiver Playmaker oder irgendwie sowas. Und dann fragt man sich halt so ein bisschen, okay, was macht der Dude überhaupt?
Ja.
Und ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ja, also gerade hätten die Wizards den 6. Pick in einer ziemlich starken Draft. Der Pick ist auch Lottery Protected, also es wäre gut beraten, wenn sie Playoffs verpassen, aber Wiz gonna Wiz und werden wahrscheinlich einen Teufel tun, nicht ums Play-In zu spielen. Also das ist auch ein Grund, wieso ich die jetzt halt noch so weit oben habe, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, ich glaube einfach, die werden weiterhin versuchen zu gewinnen. Wenn Delon Wright zurückkommt, dann haben sie da einen defensiv starken Guard, der theoretisch ganz gut neben Bradley Beal passt. Bradley Beal verpasst vielleicht nicht weiterhin die Hälfte der Spiele. Klar, sie spielen jetzt ohne ihn bisher nicht schlechter als mit ihm, aber ich glaube, ja, im Schnitt hilft er dem Team halt schon deutlich weiter, auch wenn er jetzt nicht mehr dieser krasse High-Volume-Scorer zu sein scheint, sondern sich da ein bisschen mehr aufs Playmaking zu konzentrieren scheint, was ja dann auch Porzingis zugute kommt. Also ich glaube, wenn die fit sind alle, ich weiß nicht, ob sie das sein können, aber wenn, dann ist es halt schon ein Play-In-Team, aber halt wahrscheinlich auf alle Ewigkeit und das finde ich halt immer perspektivisch ein bisschen super interessant. Deswegen würde ich ihn eher raten, mal noch einen höheren Pick mitzunehmen, als halt immer irgendwie an 10, 11, 12, 14 und dann so einen mittelmäßigen Rookie zu picken, die dann halt irgendwie solide Rotationsspieler werden oder vielleicht nicht mal das. Bei Johnny Davis Fragezeichen, bei Hachimura Ausrufezeichen, bei Avdija und Kispert sieht es halt so aus, als könnten die halt so der 5. Starter sein oder irgendwie so ein Rotationsspieler halt. Das ist alles nicht so inspirierend, ja.
Die Pick Protections sind relativ interessant. Also für den kommenden Draft von 1 bis 14 protected und danach von 1 bis 12 und danach von 1 bis 10. Also wenn man ständig schlecht bleibt, dann und vielleicht sogar noch immer schlechter wird, dann muss man nie einen Erstrunden-Pick abgeben an New York. Ich weiß überhaupt gar nicht, in welchem Trade das damals entstanden ist, aber
das könnte ich kurz nachschauen.
Was ich noch sagen wollte, also was Trade-Möglichkeiten angeht, ich glaube, das Offensichtlichste wäre, Beal zu traden, denke ich.
Aber der hat eine No-Trade-Clause.
Aber die kann er ja waiven. Also
er hat Mitspracherecht, ja.
Ja, ja. Ich denke, er wird da auch nicht so furchtbar viel Bock drauf haben, da jetzt immer zu versauern. Andererseits hat er auch die Verlängerung unterschrieben. Insofern würde ich mich da jetzt vielleicht lehne ich mich damit zu weit aus dem Fenster, aber vielleicht packt ihn irgendwann und er sagt, er will mal Winning Basketball spielen. Die große Frage ist, wie groß ist sein Trade-Wert? Also ich weiß, dass die Mavericks ihm relativ viel hinterhergegeiert haben, als ich noch da gearbeitet habe. Ich war da nicht der allergrößte Fan von der Idee, aber diverse andere Leute innerhalb der Mavericks haben halt irgendwie so diesen zweiten Creator neben Luca, was ja im Moment auch tatsächlich gut aussehen würde, weil die Mavericks ohne Luca ja viel zu wenig Creation haben, das muss man schon sagen.
Ja.
Die Frage ist, wie kriegst du das hin, dass du genug Salary zusammenbekommst?
Also halt jetzt mit dem Deal würde ich da auch nicht mehr zu raten, weil das einfach niemals wert sein kann. 250 Millionen über 5 Jahre. Der Typ ist einfach kein 50-Millionen-Spieler. Also 30 Millionen, okay, wenn er fit ist, aber
Also ich denke dann an so einen Trade, wie auch der Porzingis-Trade einer war, wo bei Porzingis klar war, dass er niemals sein Geld wert sein wird. Aber du tradest dann halt andere Spieler für ihn, aus Washington-Sicht in dem Fall, die ihr Geld, die ihren Vertrag auch nicht wert sind. Und dann schiebst du halt so mehrere Spieler, die eigentlich overvalued oder overpaid sind, besser gesagt, so hin und her. Also nur so als Beispiel, vielleicht so Tim Hardaway plus Bertans wieder zurück oder so. Dann hättest du die Salary.
Der arme Davis Bertans. Also ich finde, das war ein Win-Win-Trade. Mavs, ja. Wizards letztes Jahr. Und warum warst du gegen Bradley Beal, als er noch den alten Vertrag hatte?
Die Metrics sind nie so der riesigste Fan gewesen. Also er verdient ja schon seit einer halben Ewigkeit Max, habe ich den Eindruck. Und ja. Er befindet sich, glaube ich, in den Metrics noch nie innerhalb der Top 30. Mhm. Und wenn ich jemanden den Max bezahle, dann will ich, dass der sich auch in den Top 30 befindet. Und wenn er es nicht tut, dann bin ich da eigentlich nicht der größte Fan von.
Ja, ich glaube halt, dass man mit ihm als bester Spieler nirgendwo hinkommt. Ja. Mit der Doppelspitze mit Westbrook hat es ja immerhin für die erste Playoff-Runde gereicht. Ich glaube, mit Doncic wäre das auch kein schlechtes Duo gewesen. Also wir müssen jetzt nicht mehr ewig über Bradley Beal sprechen. Ich glaube, unser Standpunkt ist klar geworden. Ich habe nachgeschaut, dieser Pick, der ging ursprünglich mit John Wall für den gerade genannten Westbrook nach Houston. Und dann ging der von Houston nach OKC. Und dann ging er in der letzten Draftnacht von OKC nach New York, als sie nach oben getradet haben in der Draft.
Okay.
Ja, um Usman Jang zu draften.
Kompliziert. Und auch ziemlich komplizierte Protections, aber naja.
Ja, die Wizards müssen einfach schlecht sein und ganz offensichtlich können sie das auch mit Porzingis und Bradley Beal im Kader. Da muss nur einer von beiden oft genug verletzt sein und der Rest ergibt sich dann anscheinend von selbst. Ja, ich bin gespannt, ob sie jetzt Kyle Kuzma traden oder nicht. Das habe ich aber gestern mit Sven schon im Pod besprochen. Ja, lass mal zum nächsten Team kommen. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, können wir zwei Parts draus machen. Auch schön.
Ja.
Auf 11. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier schon die erste Diskrepanz haben, denn ich habe hier die Indiana Pacers.
Oh, okay. Ich habe hier die Chicago Bulls.
Habe ich eins höher.
Okay. Aber ich kann verstehen, wie man die Pacers hier hat, ganz klar, weil die Bulls haben zum Beispiel auch 0 Siege, 3 Niederlagen in Overtime-Spielen. Das heißt, die müssten eigentlich so ein bisschen höher sein. Mhm. Die Punktedifferenz ist auch so ein Hauch besser als die von den Pacers. Die Pacers haben halt schon 4 mehr Siege.
Ja, wo hast du die?
Die kommen bei mir auf 9. Also ich habe da noch ein Team dazwischen. Genau.
Ja, es ist vielleicht so ein Tier hier, Indiana, Chicago, New York, habe ich 11, 10, 9.
Okay, ja, da sind tatsächlich ein paar Diskrepanzen dann.
Okay, ja, ist doch interessant. Dann lass uns doch vielleicht mit den Bulls anfangen, weil die habe ich auf 10, du auf 11. Die sind gerade auf 11 im Osten, haben auch 11 Siege bei 16 Niederlagen, seit dem letzten Power Ranking Update nur 5-mal gewonnen, 10-mal verloren, läuft also nicht so gut. Offense Platz 19, Defense Platz 9. Das erste Team hier, das irgendwie in der Top 10 ist an einem von beiden Enden des Feldes.
Alles nur Caruso.
Ist wahrscheinlich wirklich so. Netrating minus 0,3, also leicht negativ. Also sie underperformen in Netrating, nachdem sie letztes Jahr ihr Netrating overperformed haben, weil da DeRozan jeden Game-Winner getroffen hat und dieses Jahr bisher halt noch nicht. Letzte Nacht auch nach Overtime gegen die Knicks verloren. Das habe ich mir auch noch reingezogen. Netrating insgesamt auf Platz 17 in der Liga und auf Platz 8 im Osten. Wenn man das hochrechnet, kommt man auf 40 Siege. Und bei den Hornets habe ich schon gedacht, oder vorhin auch gesagt, sie sind ja so im Worst Case, was die Siege angeht. Und das trifft aus meiner Sicht auch auf die Bulls zu. Vielleicht nicht ganz so krass wie bei Charlotte. Aber der andere Ballbruder, der ist hier das Problem. Denn der ist auch verletzt, der hat noch gar nicht gespielt. Und der wird, wie Vosch gestern Pre-Game vor Knicks Bulls verraten hat, vielleicht diese Saison gar nicht mehr spielen nach seiner Knieverletzung. Und das wäre halt wirklich übel, denn das war so ein bisschen der Hoffnungsschimmer, dass wenn Lonzo Ball zurückkommt, dann passt dieses Team auf einmal wieder gut zusammen und dann spielt man hier wieder Winning Basketball und das wird vielleicht nie passieren. Dazu kommt halt noch, dass Levine nach seiner Knie-OP noch nicht so richtig fit scheint. Blöderweise ist es nicht nur nach seiner Knie-OP, sondern auch nach seiner fetten Vertragsverlängerung im Sommer. Und das führt jetzt alles dazu, dass Chicagos First-Rounder aktuell der höchste sein würde, der nicht beim eigenen Team landet. Es wäre nämlich gerade der 8. Pick und der geht dann zu den Orlando Magic, denn der ist nur Top 4 geschützt. Also ja, genau, wäre wieder der 8., genauso wie der Wagner-Pick. Also der Trade, der sieht echt immer mieser aus. Ich kann hier gar nicht so viel drauf rumreiten. Ich fand den aber damals schon echt nicht gut und ich habe es vorhin schon bei Wendell Carter Jr. erwähnt und spätestens, wenn man dann noch Wagner und den kommenden Pick dazu nimmt, dann wird es eine ganz ganz üble Rechnung. Und wie gesagt, für die Bulls alles so ein bisschen am Worst-Case-Szenario. Auch dass der Blazers First aktuell nur der 23. wäre, da hat man sich vielleicht dann auch eher einen mittleren First-Rounder erhofft. Der ist, glaube ich, Lottery-Protected. Ja, wie siehst du Chicago gerade? Anscheinend noch ein bisschen negativer als ich sogar, wenn du die auf 11 hast. Außerhalb des Play-Ins.
Ja, also ich die sind ja einen Platz dann dran. Das ist ja nur ein Platz hinter den Play-In-Plätzen. Aber
also und ist machbar, ich denke,
die anderen Teams, die ich drüber habe, die sehen halt so einen Hauch stärker schon aus, denke ich. Also die Pacers waren ja noch, gut, klar, das kann man jetzt so oder so sehen, aber die Pacers waren vor 2 Wochen, glaube ich, sogar noch Vierte. Hatten dann so ein bisschen Pech, aber na gut, vielleicht sind sie auch einfach auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, wo sie vielleicht eh hätten hin sollen. Mhm. Was ich interessant finde bei Chicago ist, dass Vucevic tatsächlich gar nicht so eine schlechte Saison spielt. Also er hat 59% True Shooting. Box plus minus sagt, er ist eine plus 2. Also nicht, dass der Trade jetzt toll wäre.
Wie fandst du den Trade damals? Weißt du das noch?
Ich kann mich nicht dran erinnern, okay. Ehrlich gesagt. Ich weiß, dass ich Wendell Carter besser fand ich fand ihn vor dem Draft besser, als er dann in Chicago aussah.
Mm.
Und habe da nicht so wirklich die Hoffnung verloren gehabt. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich aufgrund dessen den Trade nicht gut fand. Also ich glaube, Carter war tatsächlich im Draft-Model auf Platz 1 oder 2, also ziemlich weit oben, wo man sich so ein bisschen am Kopf kratzen musste.
Aber der hat ja schon seine Liebhaber. Ich weiß, dass Torben den zum Beispiel auch gut fand.
Ja. Also der gefällt mir auch in Orlando.
Ja.
Was man dazu sagen muss, Vucevic hatte auch schon viel, viel bessere Jahre in Orlando. Also der sah da teilweise richtig stark aus. Ich kann mich erinnern, dass mein Mavericks-Chef sich damals aufgeregt hat, weil Mark Cuban irgendwie so ein Vucevic-Fan war und mein Chef die ganze Zeit versucht hat oder dann ihm das ausreden musste.
Vucevic ist halt ein Regular-Season-Spieler für mich.
Ja. Es ist halt viel auch abhängig von den Dreiern. Wenn die Dreier reingehen, dann kann er teilweise ziemlich nice aussehen, weil so ein Stretch-Big, der auch noch reboundet,
und
kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Die Defense, so Pick-and-Roll-Defense und so, sieht halt leider auch nicht so gut aus. Also,
nee.
Ja, deswegen halt Regular Season auf jeden Fall. Ich glaube, wo es sonst noch ein bisschen hakt, ist Levine für das Geld, was er verdient und für die Würfe, die er nimmt. Er hat halt 55% True Shooting. Das ist auf jeden Fall unter dem, was man eigentlich hoffen würde.
Ja.
Dozonmu ist nicht wirklich ein Point Guard, das ist mehr so ein Combo Guard meiner Meinung nach, also auch relativ wenig Assists. Also da wäre so für mich der Angriffspunkt, auch vielleicht wieder so Mike Conley oder so, dass man sagt, wir holen uns einen, also ich würde schon einen Point Guard versuchen zu holen, weil da für mich irgendwie so der Schwachpunkt ist. Ist ja auch logisch, ergibt sich aus der Lonzo Ball Verletzung. Wer mir auch nicht so richtig gefällt, zumindest beim Zuschauen, also ich bin sehr überrascht, dass er eine 59% True Shooting auch hat, ist Patrick Williams. Ich weiß nicht genau, was ich mit ihm anfangen soll. Ich glaube, er war ja Nummer 4 Pick. Dafür gefällt er mir nicht gut. Er sieht so ein bisschen undersized aus für die Rolle. Also die stecken ihn ja immer auf Power Forward. Und er sieht so aus, als wäre er 6'6 oder 6'7.
Ja, ist auch.
Er ist jetzt nicht voll der tolle Rebounder. Er hat eine relativ grässliche Shot Selection und hat auch irgendwie kaum Pässe oder kaum Assists. Also das ist auch eine Position, die könnte man meiner Meinung nach irgendwie verstärken. Aber da jetzt schon einen 21-Jährigen aufzugeben, wäre vielleicht auch ein bisschen verfrüht.
Ja, immerhin darf jetzt doch starten. Es hieß ja noch Preseason, dass er nicht der Starter sein wird. Ich glaube, das erste Spiel hat er nicht gestartet und dann hat Billy Donovan das auch direkt rückgängig gemacht. Und ja, also ich bin mir auch noch nicht sicher, was ich von ihm halten soll. Ich habe mich neulich auch mit Arne unterhalten. Der war relativ down, was Patrick Williams angeht. Also hier Bulls Edel-Fan bei Jeden Tag NBA, Arne Brandt. Und ich fand ihn jetzt gegen Randall in der Defense teilweise ganz gut. Im Endeffekt hat Randall doch über 30 Punkte gemacht am Ende. Aber ich glaube halt auch, um den 4. Pick zu rechtfertigen, muss Williams natürlich deutlich mehr sein als irgendwie so ein defensiver Rollenspieler. Also auch die Usage ist ja unfassbar niedrig, immer so mit 14-15%. Aber du willst mir jetzt, solange so ineffizient ist, auch nicht unbedingt eine größere Rolle geben, weil er halt ja kein Playmaker für andere ist, auch nicht für sich selber. Und wenn er dann noch mehr Würfe nimmt, dann geht wahrscheinlich auch die Quote runter. Er ist noch sehr jung, er war einer der jüngsten Spieler zum Draftzeitpunkt, 19 Jahre alt. Ich glaube, da ist schon noch ein bisschen was drin mit seiner Athletik und dem Touch, der vorhanden ist, aber bisher eher underwhelming wie die Bulls diese Saison auch insgesamt. Und ich frage mich halt auch hier so ein bisschen, was ist da überhaupt der Plan? Es ist jetzt bekannt geworden, dass Billy Donovan eine Extension bekommen hat, im Sommer schon, wurde damals nicht verkündet, warum auch immer.
Komisch, ja.
Ja, der war oder wäre jetzt im letzten garantierten Jahr und das letzte Vertragsjahr ist bei Coaches ja normalerweise dann immer eine Team-Option und es ist jetzt auch nur bekannt, weil im Gegensatz zu Spielerverträgen muss es ja nicht veröffentlicht werden, wie der Vertrag genau aussieht bei Coaches, dass er eine mehrjährige Vertragsverlängerung bekommen hat und Nate Duncan vom Dunk on Pod geht davon aus, dass wahrscheinlich dieses letzte ungarantierte Jahr schon garantiert wurde und er ein weiteres garantiertes dazu bekommen hat, deswegen mehrjährige Verlängerung und dann halt wieder das letzte Jahr ungarantiert ist, also dass er de facto 2 Jahre zusätzlich bekommen hat. Ergibt für mich auch Sinn, also dass Donovan halt so ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt hat, nachdem die Bulls halt um 15 Siege verbessert hat in der letzten Saison, die halt zum ersten Mal nach 4 Jahren wieder in Playoffs waren. Letztes Jahr war man ja auch die ersten Monate, also zu diesem Zeitpunkt im Jahr zum Beispiel noch auf Platz 1 im Osten. Am Ende auch immerhin auf 6 und konnte so das Play-In vermeiden, obwohl Lonzo Ball dann ja verletzt ausgefallen ist. Caruso war auch länger draußen. Und Zach LaVine auch. Aber ich finde halt, es ist auch so ein bisschen sinnbildlich für die Moves der Bulls. Es zementiert die Bulls halt weiterhin so im Mittelmaß, was ja das Ziel zu sein scheint, irgendwie in Chicago. Denn mit diesem Roster nach den Trades für Vooch und DeRozan, es gibt keinen Weg, Contender zu werden. Das war auch meine große Kritik damals. Man hat die Picks weggeschickt, man hat selbst nicht gut gepickt, beziehungsweise die Spieler, die man selber gepickt hat, hat man dann weggetradet und die sehen jetzt woanders gut aus. Markkanen, Wendell Carter Jr. Und deswegen, neulich gab es das Gerücht von Zach Lowe von ESPN, dass die Lakers intern schon über DeMar DeRozan und Vooch diskutiert hätten, dass sie da irgendwie Interesse haben und dass sie dafür sogar Westbrook und beide Firsts abgeben würden. Oh, okay. Jetzt wurde das die Tage von Chicagos Seite klargestellt, dass da kein Interesse besteht. Also laut einem lokalen Reporter von der Sun Times. Und ich bin auch skeptisch, ob die Bulls das machen, weil, wie gesagt, Mittelmaß und so. Aber ich wollte dich mal fragen, würdest du das machen anstelle der Bulls, wenn du der GM wärst? Vooch und DeRozan?
Westbrook.
Ja, für Westbrook und beide Firsts.
Und beide Firsts? Für DeRozan und Vucevic, ne? Ich glaube, ich würde es machen, weil Vucevic ist ja schon ziemlich negative value.
Aber ist auslaufend.
Ah, ist auslaufend, okay.
DeRozan hat noch ein Jahr nach diesem.
Okay. Westbrook ist ja auch auslaufend.
Ja.
Bei den Firsts würde ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Protections drauf an und in welchem Jahr die Firsts sich befinden.
27 und 29.
27, 29. Also wenn sie kaum protected sind, dann würde ich das wahrscheinlich tatsächlich machen. Ja, also ich meine, selbst wenn Chicago das Play-In schafft, dann fliegt man entweder im Play-In raus oder man fliegt in der ersten Runde raus, weil man spielt gegen Boston oder Milwaukee. Das heißt also, die Saison braucht man sich nicht mehr groß anstrengen. Ich würde es machen. Also zwei Firsts auf jeden Fall. Und von den Lakers, also das ist so ein Argument, das bringe ich auch ab und zu manchen Kumpels von mir, die noch für NBA-Teams arbeiten, die auch immer drüber nachdenken, ob sie die Lakers-Picks nehmen sollen oder nicht. Und ich sage immer, dass die Lakers ja mit eins der wahrscheinlich am wenigsten intelligentesten Managements der Liga haben und man deswegen davon ausgehen kann, dass sie auch im Jahr 2027 wahrscheinlich nicht besonders gut sind, weil da eben nicht so das beste Basketballverständnis herrscht. Deswegen sind Lakers-Picks für mich mehr wert als zum Beispiel Thunder-Picks. Selbst wenn jetzt der Kader im Moment relativ ähnlich ist oder so, oder die Point Differential oder wie auch immer.
Ja.
Ich denke einfach, Pelinka hat einfach weniger Ahnung. Die Lakers-Picks nehme ich dann deswegen mit Kusshand.
Auf jeden Fall.
Zwei sowieso.
Ich finde auch, beides kann wahr sein. Ja, ich glaube, diese Lakers-Picks können unfassbar wertvoll werden, vor allem ungeschützt, weil LeBron einfach nicht mehr spielen wird. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass er kein Cyborg ist. 2027 und 29. Und AD wird steinalt sein und vielleicht auch nicht mehr spielen oder nicht mehr bei den Lakers. Oder auf jeden Fall wird er halt lang nach seiner Prime sein, 2027 in 4,5 Jahren. Und 2029 dann sowieso. Deswegen, es müsste wieder irgendein Superstar oder am besten gleich zwei irgendwie bei den Lakers unterschreiben, weil wenn sie diese Picks wegtraden, haben sie auch keine Trade-Masse mehr. Und die nächsten Jahre können sie auch nichts picken, weil alle Picks und Swaps bei den Pelicans sind. Also es gibt eigentlich kaum einen Weg, wie die Lakers 27 und 29 gut sein können. Und das ist aber gleichzeitig für mich auch der Grund, wieso sie diese Picks auch wegtraden können, weil ich glaube bis sie irgendwann wieder vielleicht mit diesen Spielern, die sie dann draften, eventuell wieder annähernd so gut sein können, wie jetzt gerade, wo sie LeBron haben, der noch gut ist, und AD haben, der gerade ein Top-10-Spieler ist. Das ist so unwahrscheinlich, dass ich lieber jetzt diese Picks wegtraden würde, um dann eventuell halt nochmal weit in den Playoffs zu kommen und halt jetzt relevant zu sein und mit LeBron und auch nicht nur sportlich, sondern halt auch diese ganze Aufmerksamkeit und so, dass es für mich halt nur Sinn ergibt, aus Sicht der Lakers jetzt nochmal zu investieren und sich endlich von Westbrook zu trennen. Ich würde niemals für DeRozan und Vucevic traden, entscheiden, weil ich finde beide Fits eine Katastrophe in LA. Aber als Chicago GM ist mir das ja scheißegal. Ich würde sofort diesen Trade machen. Vooch läuft eh aus. Ja, und will ich den dann wirklich verlängern? Also, ich weiß nicht. Und ja, es ist eine Sunk Cost. Eigentlich willst du ihn dann wahrscheinlich schon verlängern, weil du hast ja, oh Gott, Wendell Carter für ihn abgegeben und diese beiden Picks. Aber du solltest ihn eigentlich, glaube ich, nicht verlängern, weil du hast ja jetzt gesehen, letzte Saison war er nicht mal in der Regular Season gut und in Playoffs dann ist er ein Problem. Wenn man das vorher noch nicht gecheckt hat, dann spätestens jetzt. Und eigentlich sollte man da nicht noch weiter investieren, nicht dieser Sunk Cost Fallacy da verfallen. Und DeRozan, da kann man ja froh sein, dass der letzte Saison irgendwie so eine seiner besten, wenn nicht die beste Saison seiner Karriere hatte, dass er diese Saison, ehrlich gesagt, spricht keiner drüber, eigentlich wieder auf demselben Niveau zockt. Nur die Bulls gewinnen jetzt halt nicht ihre ganzen knappen Spiele und deswegen sind sie halt weiter unten in den Standings. Nicht nur deswegen, aber auch deswegen. Und dann auf einmal spricht keiner mehr über DeRozan, aber eigentlich ist der immer noch gut. Da kann man auch froh sein und man müsste jetzt auf jeden Fall diesen Trade-Wert mitnehmen, weil nächste Saison ist er dann auslaufend und nochmal ein Jahr älter. Der ist 34, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Der kann halt jederzeit jetzt in ein Loch fallen, leistungstechnisch. Und dann kriegst du dann nie im Leben noch zwei Firsts, die so wertvoll sein können. Also wenn die ungeschützt sind, sofort machen. Ich würde die sogar mit einer leichten Protection nehmen, weil du kommst mit Vooch und DeRozan dieses Jahr nirgendwo hin, das hast du gerade schon gesagt. Nächstes Jahr ist Vooch vielleicht weg oder du hast ihn wahrscheinlich irgendwie überbezahlt oder halt wahrscheinlich mehr gezahlt, als ich ihm zahlen würde und DeRozan kann schlechter sein und ist dann auch expiring. Also wenn es diesen Deal tatsächlich geben sollte, wenn die Lakers da Interesse haben, dann verstehe ich überhaupt nicht, wieso die Bulls da angeblich kein Interesse dran haben, außer, dass sie dieses Jahr dann halt schlechtere Chancen aufs Play-In haben. Das würde wiederum auch zu den Bulls passen, deswegen ich glaub's, aber ich verstehe es nicht.
Ja, schwer einzuschätzen. Ich glaube, der Manager von den Bulls ist auch ein Ex-Assistant Manager von den Nuggets, der letztes Jahr extrem hoch gelobt wurde, wo es ja auch ziemlich lang ziemlich gut aussah. Dieses Jahr, ist natürlich so ein bisschen schwierig.
Ja, im Sommer hatten sie halt auch wenig Möglichkeiten. Also ich fand das Lonzo Ball Sign Trade fand ich ja auch sehr gut. Ich fand das Caruso Signing sehr gut. Ball kannst du gerade eh nicht traden und Caruso würde ich auch eher nicht traden, weil egal was nächstes Jahr passiert, da können die ja dann wieder helfen. Die sind auch jünger, auch wenn Caruso älter ist, als man denkt. Also da kann man ja dann neu aufbauen um Levine. Ich würde jetzt auch Levine nicht traden, weil der gerade im Wert tief ist. Aber ich würde halt die U30-Spieler wegtraden. Wenn du dafür halt diese beiden Picks bekommen hast, die kannst du ja dann weiter traden, wenn du wieder um Levine und Ball, falls er jemals wieder fit wird und Caruso und dann vielleicht Patrick Williams, falls er mal doch noch einen Schritt macht und Dezumo, wenn du um die wieder neu aufbauen möchtest. Gleichzeitig steigerst du ja auch die Chancen, wenn du jetzt bald diesen Trade machst, dass du deinen eigenen Pick vielleicht sogar behalten kannst. Mit ein bisschen Glück landet er ja in den Top 4. Mit ein bisschen Lottery-Glück. Also du steigerst zumindest mal die Wahrscheinlichkeiten. Ja. Also mehr kannst du ja zum jetzigen Zeitpunkt da nicht mehr machen, als hoffen und ein bisschen nachzuhelfen. Oder du nimmst die Picks dann halt mit und behältst die einfach eine Weile und guckst dann halt, was draus wird. Die Chancen, dass die auch gut werden, die sind ja auch nicht so schlecht. Dauert halt noch ein paar Jahre.
Ja, ich habe als nächstes ein ziemlich großes Tier aus 5 Teams.
Oh, okay.
Und ich habe da auf Platz, wo sind wir jetzt? Bei Platz 10 sind wir, glaube ich, ne?
Also die Bulls waren mein Platz 10. Ich habe die Pacers auf 11. Jetzt bin ich gespannt, wen du auf...
Ja, ich habe die Pacers auf 9 und ich habe die Miami Heat auf 10.
Oh,
sind die bei dir weit weg?
Ja, die habe ich auf 6.
Echt? Ja. Okay, auf 6, okay, ja gut. Also das ist ja, bei mir ist ja diese ganze Ebene und 6 ist dann quasi das oberste Team von der Ebene.
Okay.
Da würde ich dann übereinstimmen, dass man da so ein bisschen hin und her schieben kann. Ich habe sie relativ weit unten, weil sie ein relativ schlechtes Point Differential haben von minus 1,4.
Ja, aber lass mal noch nicht über die Heat sprechen.
Okay.
Weil ich habe die ja deutlich weiter oben. Dann lass lieber mal jetzt noch über ein Team sprechen, wo wir näher beieinander sind. Was hast du denn auf 9? Mann,
wir können Indiana ansprechen, denke ich, weil die hätte ich auf 9 und die hattest du ja gerade auf 11. Ne?
Genau. Ja, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir machen noch Indiana und dann machen wir einen Cut und machen einen zweiten Teil, weil wir haben noch nicht die Hälfte und wir haben schon anderthalb Stunden bald. Gut. Ist aber auch okay, wir sprechen zum ersten Mal über manche dieser Teams in dieser Saison so richtig ausführlich und ich habe Zeit und wenn es für dich okay ist, dann können wir uns die Zeit auch nehmen.
Absolut.
Sehr schön. Ja, ich habe die Pacers hier schon um 4 Spots nach oben geschoben. Ich dachte, dass dieses Team nicht gut sein wird und wäre dann auch davon ausgegangen, dass sie auf jeden Fall Trades machen. Das weiß ich mittlerweile nicht mehr, was da noch an Trades passiert. Ich würde es ihnen weiterhin raten, aber erstmal die Basics, sie sind gerade noch auf 7. Im Osten mit 15 Siegen bei 14 Niederlagen, leicht positive Bilanz, seit dem letzten Power Ranking Update auch mehr gewonnen als verloren, nämlich 10 Mal, nur 9 Mal verloren. Offense Platz 17, Defense Platz 22, Net Rating ist negativ minus 1,3, damit zwischen den Heat und Wizards. Das ist Platz 21 ligaweit und Platz 10 vom Net Rating her. Im Osten, wenn man es hochrechnet, kommt man auf 38 Siege. Ja, der Grund, Hauptgrund, wieso ich die Pacers jetzt auf 11 habe und damit nicht auf dem Play-In-Platz, ist, dass ich glaube, dass die immer noch ein bisschen overperformen und ja, bei Miles Turner eigentlich was passieren muss, und zwar entweder eine Extension oder ein Trade, und ich glaube nicht so richtig an eine Extension, deswegen liegt ein Trade nahe, weil wenn sie einfach nichts machen, dann wird der Free Agent, kann einfach gehen, was er wahrscheinlich auch machen würde. Das habe ich auch mit Sven im letzten Pod ausführlich besprochen. Defensiv performen sie gerade noch über, und zwar insofern, dass die Gegner schlechter treffen als die Würfe, als das Shot Profile, was die Pacers ihren Gegnern erlauben. Und das defensive Ende ist eigentlich auch das, was mich eher überrascht. Also Platz 17 offensiv, da haben wir in der Preview drüber gesprochen, das haben wir ihnen zugetraut. Genau. Da waren sie ja teilweise sogar noch höher. Defensiv Platz 22 finde ich da eigentlich noch überraschender. Und falls die Turner noch traden sollten, dann werden sie da spätestens ein bisschen abstürzen. Aber grundsätzlich wollte ich dir mal Props aussprechen. Also du hattest die Pacers in der Preview auch besser gesehen und sie sind jetzt auch deutlich besser. Ich habe sie, wie gesagt, schon 4 Spots nach oben geschoben. Aber ins Play-In, da bin ich doch noch nicht ganz bereit für.
Danke für die Props. Ich sehe auch relativ gut aus bei diesem Over-Under
Spielchen aus dem Discord?
Spiel, was ich da organisiert habe.
Nice. Wann hast du das letzte Mal reingeguckt?
Ich glaube, vor einer Woche. Oh, ja. Und ich glaube, ich hätte 8 Einheiten gewonnen. Also mit 38 Einheiten raus, wenn ich auf 30 Teams gesetzt hätte. Hm. Das ist eigentlich eine ganz gute Quote. Ja, also ich habe es mir so einen Hauch gedacht, aber das lässt sich natürlich jetzt immer einfacher sagen. Aber man redet ja, man sagt ja von Carlisle, dass er eben nie tanken will oder nicht tanken kann.
Wie auch immer. Das war die große Frage.
Mathurin habe ich auch als stärkeren Rookie eingeschätzt und noch so ein bisschen mehr NBA-ready, weil er eben den Body mitgebracht hat. Ich fand, der hat so ein bisschen die Rookie-Wall getroffen. Also man sagt, dass so der zweite Monat, dritte Monat, dass da viele Rookies, die so einen heißen Start haben, dann eben so ein bisschen schlechter performen, dass es sehr oft vorkommt. Und der hatte am Anfang sehr starke Spiele und dann ziemlich viel ineffizienter. Jetzt hat er, glaube ich, wieder 2 in Folge gehabt, die ganz okay waren. Ich glaube, am Anfang der Saison haben auch viele Leute die angeguckt, weil die einfach viel zu sehr overperformed haben und viele wissen wollten, was ist denn jetzt hier los? Mhm. Warum? Die waren teilweise auf Platz 4 im Osten, haben jetzt von den letzten 10, glaube ich, 7 verloren oder so. Also sehen jetzt nicht mehr ganz so heiß aus. Ich weiß aber, also ich würde ein Argument machen dagegen, dass man Turner tradet. Allerdings, ich verstehe auch das Argument, für wie viel resignt man ihn denn? Ich glaube, das ist eigentlich auch irgendwie so ein komisches Problem. Aber man ist ja eigentlich mit dem Kader, den man hat, würde ich mich schon zufrieden geben und würde sagen, ja, könnte man sich überlegen, dass man das so lässt. Man hat irgendwie in Halliburton den Franchise-Player, man hat in Mathurin jemand, der in der Zukunft auf jeden Fall der Starting-Shooting-Guard sein kann. Man hat stabile Rollenspieler, man bräuchte vielleicht irgendwie einen gescheiten Power-Forward. Aber ja, also ich würde da tatsächlich versuchen wollen, an deren Stelle gut zu werden und gut zu bleiben. Hm. Und wenn ich mich mit Turner irgendwie einigen kann auf so 25 Millionen pro Jahr für so 3 Jahre, sowas in der Richtung, ist die Frage, ob das ihm reicht. Aber
ja,
also ich sehe es so, dass es jetzt kein Flug ist, dass sie sich da so auf Platz 7 befinden. Ich würde die wahrscheinlich langfristig auch da ansiedeln. Und man kommt da ja eigentlich, also nach unten will man wahrscheinlich nicht mehr, weil man ist einfach zu gut. Und nach oben kommt man halt nur, wenn man die guten Spieler, die man hat, halt auch quasi behält. Aber die Tatsache, dass der Vertrag ausläuft, verkompliziert es natürlich um einiges.
Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es fluky ist, dass sie so ungefähr eine ausgeglichene Bilanz haben. Aber aktuell haben sie halt noch mehr Siege als Niederlagen. Aber das Net-Rating ist halt schon negativ. Oh. Also sie haben so ungefähr 2 Siege zu viel. Wie gesagt, wenn man es hochnimmt, kommt man auf 38 Siege. Und das ist halt noch ein bisschen mit dieser eher overperformenden Defense. Und deswegen habe ich halt schon ein bisschen Bedenken, dass sie halt eigentlich so ein 35-Siege-Team sind oder sowas, was okay ist, weil es ist ja ein junges Team. Es ist jetzt nicht wie Washington oder Chicago, ich mich halt frage, okay, wo will man damit hin? Weil die Pacers können ja einfach nächstes Jahr durch interne Entwicklung von Halliburton und Mathurin und ich meine, selbst wenn man Miles Turner hält, der Typ ist 26, ja, der kann die nächsten 4-5 Jahre noch in seiner absoluten Prime spielen und genauso gut sein wie jetzt gerade oder sogar noch besser. Man hat noch andere Spieler, die eventuell noch ein bisschen besser werden können. Chris Duarte, der jetzt da die ganze Zeit verletzt war, war.
Oder Daniel Theiss.
Daniel Theiss hat noch gar nicht gespielt, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Hat noch kein einziges Spiel gemacht. Grüße gehen raus. Bei einem Winning-Team würde es ja durchaus Sinn machen, auch wenn es natürlich, also ja, Jackson zum Beispiel gut tut, wenn er jetzt Minuten bekommt, gerade in so einem Team. Oder Jalen Smith, Goga Bitadze, der ja so ein bisschen der Oddman-Out ist bei den Bigs. Man hat auf jeden Fall noch einige junge Spieler, sodass man, auch wenn man jetzt da gar nichts Großes macht, nächste Saison einfach davon ausgehen kann, dass man besser ist und dann ist man halt vielleicht mindestens ein Play-In-Team, vielleicht ein Play-Off-Team. Es würde auf der anderen Seite natürlich nicht schaden, wenn man noch irgendwie hier einen First-Rounder reinbekommt oder der eigene Pick nochmal höher wird.
Ja. Also man hat zwei First-Rounder, die von außen kommen im 2023er Draft. Allerdings sind es zwei nicht besonders tolle. Der eine ist wahrscheinlich sogar der schlechteste Boston. Der ganzen Liga. Man kriegt den Boston First-Rounder.
Pick, ja.
Und der andere, den man bekommt, ist aus Cleveland. Auch nicht der beste.
Ja.
Aber damit hat man zumindest mal drei First-Round-Picks in einem ziemlich starken Draft. Vielleicht kann man die auch irgendwie bündeln? Fragezeichen.
Könnte sein, wobei das die letzten Jahre ja schlechter geklappt hat, ja, als sich die Teams, die viele First-Rounder hatten, wahrscheinlich erhofft haben. Weil viele Teams haben gar nicht die Roster-Spots, da jetzt irgendwie drei Rookies statt einzunehmen oder sowas. Und also gute Teams wollen keine drei First-Rounder und schlechte Teams haben oft schon drei First-Rounder und dann wird es schwierig. Also ja, Indiana hätte jetzt gerade den 16. Pick und der von Cleveland wäre der 25., der von Boston natürlich der 30. Das ist aus meiner Sicht halt nicht ganz ideal. Auf der anderen Seite ist es halt auch die MO der Pacers. Wir wollen so gut sein, wie es geht hier im Hoosier State seit Dekaden. Also da würde dann halt der Miles Turner Trade oder auch ein Buddy Hield Trade zum Beispiel nicht dazu passen. Aber wie gesagt, man muss sich eigentlich mit Miles Turner jetzt dann, also vor der Deadline, einig werden oder ihn traden, aus meiner Sicht, weil ansonsten kann er im Sommer hingehen, wo er möchte und er hat ja schon öffentlich geliebäugelt, damit getradet zu werden im Vogue-Sport mit dem Lakers-Trade und solchen Sachen. Ich meine, das, was im Endeffekt für mich der größte Hinweis ist darauf, dass man eigentlich nicht mit Turner plant, ist, dass man schon DeAndre Ayton ein verdammtes Offersheet hingelegt hatte im Juli. Das ist öffentlich, das weiß jeder, das war so. Er hat es unterschrieben und wenn die Suns nicht gematcht hätten, dann wäre er jetzt dort und dann wäre Miles Turner halt sehr wahrscheinlich auch nicht mehr da. Auf der anderen Seite hat man sich ja letztes Jahr, vor bald einem Jahr, für Sabonis entschieden, ihn zu traden und nicht Turner, aber der war da halt auch verletzt, sonst hätte man vielleicht ihn getradet. Er ist schon seit Jahren auf dem Block und so. Also ich weiß einfach nicht genau, was da passiert. Das ist mehr Unsicherheit, als dass ich mir jetzt sicher bin, dass die Pacers auf 11 landen und bei den Bulls zum Beispiel, da bin ich mir halt sicherer, haben wir ja gerade alles ausführlich besprochen, dass die ins Play-In wollen. Die haben ältere Spieler, die haben da nicht so die Alternativen und der Pick ist halt nur Top 4 geschützt. Von daher, ja, und die anderen Teams, also ich habe hier noch die Knicks drin in diesem Tier, die habe ich auf 9, also da würde ich jetzt nicht großartig argumentieren, aber Stand jetzt, wenn ich es halt müsste und davon gehen wir immer aus hier bei unseren Rankings, dann würde ich die Pacers halt auf 11 packen.
Was ich interessant noch finde bei Indiana, dass die Teamchemie sehr, sehr gut aussieht. Mhm. Also es kann sein, dass ich nur die Siege geschaut habe, zum Teil zumindest. Aber also man freut sich da füreinander und ständig irgendwelche High-Fives und alle lachen und alle sind glücklich. Was im extrem starken Kontrast steht zu den Mavericks leider. Vor allem letzte Nacht. Und ja, also zusammen mit, dass Rick Carlisle halt einfach keine Lust hat zu tanken, könnte ich mir vorstellen. Und dass man halt auch seit langem wieder gut ist. Also wenn man alles drei zusammennimmt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, hey, wir sind glücklich, dass es so gut läuft und wir lassen das jetzt halt so. Und ja, mit Turner, man muss halt hoffen, dass man ihm irgendwas anbieten kann, was er nimmt.
Ja, aber seit langem wieder gut. Ich meine, sie sind jetzt nicht besser als vorletzte Saison, oder? Also letzte Saison, da hatte man halt diese ganzen Verletzungsprobleme und hat alle knappen Spiele verloren. Da hatte man ja irgendwie, was weiß ich, 8 Siege weniger oder sowas, als man eigentlich hätte haben sollen, laut Netrating.
Ja.
Aber vorletzte Saison hatte man ein Netrating von minus 0,6. Also ungefähr da, wo man jetzt ist. Am Ende 34 Siege. Also ja, wie gesagt, das kann durchaus das Ziel der Pacers sein. Da können sie auch hinkommen, aber das könnte dann halt auch nur für Platz 11 im Osten reichen. Weil halt dieses Mittelfeld ist schon relativ stark. Und ich meine, die Wizards könnten die auch noch von hinten überholen. So ist es nicht.
Boah, den Wizards traue ich jetzt nicht so furchtbar viel zu. Aber also im Grunde genommen hast du ja 5 oder 6 Teams wahrscheinlich, die wir in diesem einen Tier haben. Und du hast einen safen Playoff-Spot und 4 Play-In-Spiele. Das heißt, eigentlich musst du nur vermeiden, einer von diesen 6 zu sein. Naja, okay, gut. Also die Hälfte der Play-In-Leute fliegt ja auch noch raus.
Yep.
Also dann hat man wahrscheinlich so eine 50-50-Chance am Ende dann die Playoffs zu erreichen, im Grunde genommen.
Ja, ich glaube halt, dass die Pacers das einzige Team sind von Wizards, Bulls, Knicks und auf 8 habe ich die Hawks, die jetzt nicht super enttäuscht wären, wenn sie nicht in die Playoffs kommen, sondern nur im Play-In dann scheitern.
Okay. Ja, ja, die Hawks, die kämen bei mir, glaube ich, dann auch relativ bald.
Wo hast du die?
Die habe ich auf 8.
Ja, ich auch.
Ja, okay.
Okay, dann ich würde sagen, wir machen jetzt hier den Cut und machen noch einen zweiten Part, der dann am nächsten Tag erscheint, weil wir haben jetzt hier super viel Content und am Freitag habe ich keine Aufnahme, da war ursprünglich mal eine mit dem Luca geplant, aber der hat bald Prüfungen und ich muss an die Hochschule, weil meine Studenten da morgen ihren Podcast aufnehmen und dann wäre das alles ein bisschen eng gewesen und stressig und ich habe gedacht, ich habe schon 4 andere Folgen die Woche und jetzt sogar 5. Also dann kommt Teil 2 morgen am Freitag auch öffentlich für alle zu hören. Ich will jetzt niemanden enttäuschen, der sich schon darauf gefreut hat, dass alle beiden Power Ranking Updates öffentlich sein werden. Von daher danke fürs Zuhören und bis morgen.